Erst Arcane, dann Last of Us, jetzt Fallout. Stehen uns tatsächlich goldene Zeiten der Videospieladaption ins Haus?
Badabinch, der Serienpodcast.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Badabinch. Und ja, wir wollen heute über die Amazon-Serie Fallout sprechen. Und weil ich ein wirklich purer Laie bin, was die Spiele angeht, habe ich mir hier zwei werte Herren ins Studio geholt, die Gott sei Dank Zeit hatten und dann aber auch schon die Spiele ganz gut kennen. Ich begrüße herzlich den lieben Steffen
Hallo.
An meiner Seite.
Hallo.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja, und dann ist da noch der liebe Wolf, der sich uns angeschlossen hat.
Ich bin kein Experte, was Fallout angeht. Das muss dann Steffen übernehmen.
Oh nein, jetzt bin ich der Einzige hier.
Nein, pass auf, ich würde sagen, ich sitze irgendwo in der Mitte. Du bist der Nerd, du hast so richtig Ahnung, Steffen.
Okay, cool.
Und du, Schröck, bist auch da.
Ich bin so ein bisschen, gleich zu Beginn sage ich es einfach mal, ich habe in Teil 3 ein wenig reingespielt, aber wirklich nicht sehr lang und danach nie wieder irgendwas mit den Spielen angefangen, weil ich festgestellt habe, das frisst mir zu viel Zeit. Die Zeit habe ich leider nicht. Ich fand es wirklich interessant. Ich habe mich auch ein bisschen so eingelesen in allen möglichen Kram und ich habe auch immer wieder mir Sachen und Videos angeguckt und ich mag die ganze, sag ich mal, Szenerie und ich mag irgendwie dieses Retro-Future-Design und allen Kram. Ich finde das echt, das ist so eine Art Endzeit, an der ich Spaß habe, um es mal so zu sagen. Aber ansonsten habe ich leider nie wirklich viel mit den Spielen zu tun gehabt. Also ich kann dieses Erlebnis, was man in den Spielen hat und wovon ich jetzt mehrfach gelesen habe, das kann ich nicht am eigenen Leib, sag ich mal, wiedergeben.
Aber dann haben wir auch die perfekte Konstellation hier, um genau sagen zu können, was eigentlich, für wen ist eigentlich die Fallout-Serie gedacht oder nicht? Das ist dann perfekt.
Genau. Das wollen wir heute ein bisschen ergründen. Habt ihr denn alles gesehen?
Ja.
Das ist meine Frage. Alles?
Ich habe 4 Stunden meines Wochenendes tatsächlich noch investiert, um die zweite Hälfte zu sehen, weil ich die ersten 4 Folgen, die konnte ich schon vorab sehen.
Ja.
Ich glaube, darüber hatten wir auch kurz Schröck gesprochen, als ich das letzte Mal bei Kino Plus zu Gast war. Hab dann aber die anderen Screener nicht mehr bekommen und ich dachte, okay, aber ich kann jetzt auch nicht nur über eine halbe Serie quatschen. Hab dann aber gecheckt, warte mal, aber die ist ja irgendwie seit dem 11. April ist die ja frei verfügbar, also kann ich ja auch gucken, wie jeder normale Mensch auch und hab dann einfach die letzten 4 Folgen nochmal nachgeholt. Also ich habe jetzt wirklich die ganze erste Staffel gesehen.
Okay, das ist nämlich ganz gut, denn wir würden nämlich schon, glaube ich, en Detail diese ganze Staffel Revue passieren lassen, also Spoiler, Warnung jetzt schon mal vorab. Wir können ja zum Beispiel, wenn ich die Handlung einmal nochmal kurz wiedergegeben habe, ein schnelles Fazit ziehen und ab dann wird gespoilert.
Ich bin sehr happy, dass du dich jetzt freiwillig erboten hast, die Handlung nochmal zusammenzufassen, weil ich hätte da gar keinen Bock drauf gerade.
Okay.
Super, dann machst du das.
Also, wir befinden uns weit, weit in der Zukunft. Ich glaube, es ist etwas mehr als das Jahr 2290.
Irgendwie sowas, ja.
Irgendwas darüber, ich glaube 96. Die Welt ist untergegangen. Ein Atomkrieg zwischen USA und China im Jahr 2077 hat die Welt zerstört. Und wer es sich leisten konnte, hat unter anderem Schutz gefunden in einem der sogenannten Vault-Tec-Bunker, von denen es gut 100 oder 200 Stück über Amerika verteilt.
Das sind auf jeden Fall über 100.
Ja, es sind, glaube ich, über 100. Verteilt gibt. Ja, und wir steigen in die Handlung ein, 200 Jahre später, mit einer jungen Dame namens Lucy, die lebt, seit sie geboren wurde, in diesem Vault und kennt nichts anderes als dieses geordnete, freundliche, auf die Zukunft ausgerichtete Leben unter eben auch der strengen Obhut ihres Vaters, McLean. Ich verstehe gar nicht, warum es McLean heißt. Das wird doch L-E-A-N geschrieben. Ich habe immer gedacht McLean, aber gut.
Hast du auch mit Untertiteln geguckt?
Ja, ich habe auch mit Untertiteln teilweise geguckt, ja. Hier und da habe ich auch auf Deutsch geguckt, um halt zu gucken, wie es so ist. So, wer die Sprecher sind, wen sie genommen haben. Es sind keine bekannten Sprecher dabei. Aber was halt schon aufgefallen ist, die deutsche Synchro hat echt eine Menge Schimpfwörter und wie soll man sagen, Respektlosigkeit getilgt. So.
Schade.
Ja, also ist vielleicht für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. auf jeden Fall, ja. Ihr Vater ist der Aufseher dieses Walls und sie soll jetzt eines Tages verheiratet werden. Die Tradition sagt, dazu kommt ein junger Mann aus einem anderen Vault, aus Vault 32 und damit sich quasi nicht zu viele untereinander in einem Vault vermehren und, sag ich mal, so eine Art Inzucht Gefahr besteht. Da kommt dann dieser junge Mann, die Zeremonie wird eingeleitet und plötzlich ist alles scheiße, denn diese Männer und Frauen, die da angekommen sind, angeblich von Vault 32, sind von der Oberfläche und entführen jetzt Lucys Vater, weshalb sie jetzt sich aufmacht, aus dem Vault rausgeht und versucht, durch das Wasteland hindurch zu gelangen, um ihren Vater zu befreien. Und dabei kreuzt ihr Weg den von unter anderem einem jungen Mann namens Maximus, der gehört zur Bruderschaft des Stahls. Der steht
an der Bruderschaft, ja.
Der steht an der Bruderschaft. So eine Art Ritterorden, geistlicher Kult, der sich die Aufgabe gemacht hat, alles an alter Technik zu sammeln, damit niemand alte Technik benutzen kann, außer sie. Und es ist so eher so ein militärisch geführtes Unternehmen, sage ich jetzt mal, oder so eine militärisch geführte Sekte. Und Maximus ist so eine Art Knappenanwärter, dem es halt gelingt, in den Besitz einer Ritterrüstung zu kommen und fortan damit quasi eben durchs Land zu ziehen, auf der Jagd nach einem Wissenschaftler mit seinem Hund, der etwas erfunden hat, worauf verschiedene Fraktionen abgesehen haben. Und deswegen wurde auch ein Mann aus einem Grab wieder belebt, ein sogenannter Ghoul, ja, der schon seit, ja, wir erfahren, sehr, sehr langer Zeit lebt, fast 200 Jahre, der sich halt ebenfalls auf die Jagd nach diesem Wissenschaftler macht, der eben etwas hat, was viele Fraktionen für sich gewinnen wollen. Und wir erfahren im Laufe dieser Serie, dass dieser Ghoul halt schon etwas Spezielles ist, nämlich ein ehemaliger Hollywood-Darsteller namens Cooper Howard. Ein ehemaliger Hollywood-Darsteller, der wirklich eng mit der ganzen Entstehungsgeschichte und der Erfolgsgeschichte von Vault-Tec verknüpft ist und gleichzeitig auch noch eine andere spezielle Bedeutung bekommen hat in eben dieser ganzen Endzeitwelt. Und deren drei Schicksale, um die geht es, um deren Wege durch das Wasteland, um deren Aufträge, deren Missionen, immer wieder neue, sag ich mal, Herausforderungen geht es, wie sie zusammenkommen, wie sie immer wieder auseinanderdriften und ja, am Ende dieser Staffel, sag ich mal, ganz neue Wege beschreiten.
Das hast du sehr gut zusammengefasst.
Wow, das hat jetzt sehr weit ausgeholt. Ja.
Ja, aber ungefähr das ist jetzt doch die Handlung.
Es gibt noch den einen Subplot, wo es darum geht, was passiert eigentlich in Vault 33, wenn Lucy weg ist. Da geht es dann vor allem um ihren Bruder, der sich nochmal damit auseinandersetzt, was eigentlich mit Vault 33 abgeht und warum sind da die Raider überhaupt reingekommen. Und ansonsten hast du tatsächlich alles sehr gut zusammengefasst, ja?
Dankeschön.
Überrascht.
So, und jetzt einmal den Halbwegs-Experten gefragt. So, mal ein kurzes Fazit, was sagst du? So jetzt nach all den 8 Folgen.
Nach Rings of Power war ich wirklich auf das Schlimmste vorbereitet. Denn für mich persönlich war Rings of Power wirklich eine einzige Tortur. Und ich dachte, oh, noch so eine große IP bei Amazon hat eine große Fanbase. Du kannst ganz viele interessante Geschichten erzählen. Aber ich glaube, bei Fallout ist sehr wichtig das Worldbuilding. Deswegen, Steffen, willst du uns gleich nochmal sagen, ne, wie gut das eingefangen wurde. Und ich habe mir einfach Sorgen gemacht. Ich habe da keinen großen Erfolg gesehen. War deswegen auf das Schlimmste eingestellt, muss aber sagen, also ich finde die Fallout-Serie jetzt nicht sensationell. Ich finde die nicht so mitreißend, wie sie hätte sein können. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich bei einer eventuellen zweiten Staffel auch nochmal am Start bin. Also ich fand das alles leidlich unterhaltsam. Ich habe jetzt mich nicht gelangweilt, aber wirklich mitgerissen hat es mich nicht. Aber trotzdem hat die Serie ein paar Sachen weitaus besser gemacht, als ich das so erwartet und befürchtet habe. Und ich glaube, Steffen, da wirst du uns gleich noch heilen, ich glaube, für richtige Hardcore-Fans ist da auf jeden Fall nochmal weitaus mehr rauszuziehen, als so für Otto-Normalgucker-Schröck wie dich und mich.
Ja. Steffen?
Ja, das kann ich tatsächlich direkt eigentlich nur bestätigen. Ich fand die Serie sehr, sehr gut. Gerade der Anfang, gerade so dieses, dass man, wenn man das erste Mal in die Welt reingezogen wird und sofort überall, es gibt ja dieses Leonardo DiCaprio-Meme, wo er einfach auf dem Sofa sitzt und einfach nur auf dem Fernseher zeigt, weil er irgendwas wiedererkennt, so, ne. Das war bei mir und meiner Frau wirklich, guck mal, da ist das, oh, guck mal, da ist das, cool, so, ne. Das hat super viel Spaß gemacht. Danach hat's für mich so ein bisschen abgenommen. Also ich würde jetzt am Ende auch sagen, das ist nicht die allerbeste Fallout-Serie, die ich mir jemals hätte vorstellen können. Aber ich bin auch mit sehr niedrigen Erwartungen reingegangen, weil ich wie du, Wolf, auch einfach sowieso bei Videospieladaptierungen sofort irgendwie Schranken im Kopf habe. Nach Witcher Staffel 3 war es für mich so, dass ich gesagt habe, oh, ich habe eigentlich keine Lust mehr genau auf so einen Kram. Und wurde jetzt aber tatsächlich positiv überrascht und gerade so die ganze Backstory. Für mich haben eigentlich die Storylines, die nicht mit Lucys Reise zu tun gehabt haben, am besten funktioniert. Und Aber, wie ich auch schon gesagt habe, es ist nicht die allerbeste Serie, die Fallout sich hätte wünschen können, aber für das, was es sein will, ist es wirklich hervorragend geworden und alle Fallout-Fans werden da sicherlich sehr, sehr viel Spaß dran haben. Ich weiß aber auch nicht, ob eine zweite Staffel diesen Wow-Effekt, dieses, ah, guck mal da, ob sie das für mich noch erreichen kann. Weil jetzt habe ich das Gefühl, okay, ich weiß, das ist Fanservice pur. Ich brauche jetzt nicht nur mehr Fanservice, sondern ich brauche jetzt ein bisschen was Solideres in der nächsten Staffel, sage ich mal.
Aber also aus meiner so Halbleinsicht kann ich mir denken, dass das gerade eine richtige Wohltat ist, richtig angenehm mal wieder Fanservice zu bekommen.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich weiß, das ist ja irgendwie so ein Schlagwort, irgendwie da reagiert man ja immer so ein bisschen allergisch, Fanservice, weil das halt eine ganz billige Methode ist, um dir ein bisschen günstigen Applaus abzuholen.
Ja,
du musst halt nur was zeigen, was Leute mögen.
Ja.
Aber so nach meiner Wahrnehmung haben ganz viele Macher von Filmen, von Serien, von ganz berühmten IPs und Franchises, haben ja quasi fast schon aktiv, bewusst gegen ihre eigenen Fans gearbeitet. Also es ging ja wirklich, also fast explizit darum, Leuten vor den Kopf zu stoßen, die eigentlich Fans von der jeweiligen Franchise sind. Und es muss alles auf links gedreht werden. Alles muss auf den Kopf gestellt werden. Jede Expectation muss ja subverted werden.
Ja.
Und da ging es so eine Serie wie Fallout vielleicht manchmal ein bisschen, ich sag mal so, sehr anbiedernd vielleicht, sowas, 1 Million Easter Eggs und was du gerade schon gesagt hast,
genau,
man sitzt auf dem Sofa, hey, kenn ich. Ja, so, ja, klar, es ist relativ billig, sich da die Fans auf die Seite zu ziehen. Aber eben, das ist vielleicht die Kehrseite der Medaille. Ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt mal gebraucht haben. Und vielleicht, also auch wenn ich sage, dass ich nicht unbedingt jetzt eine zweite Staffel bräuchte, aber vielleicht läuft die erste ja so erfolgreich, dass die Macher sich also mit einer gewissen Beruhigung und Sicherheit jetzt noch geileren Stories widmen können. Also die wissen, die Leute da draußen haben das Universum akzeptiert, die mögen die Art, wie wir den Fanservice bringen, ist nicht zu wenig, nicht zu viel, irgendwo in der Mitte, weiß ich nicht, aber grundlegend kommt das erstmal so an, was wir anbieten. Und jetzt können wir uns vielleicht darauf fokussieren, gerade mit diesem Cliffhanger-Endbild, was ich jetzt natürlich nicht sagen werde,
natürlich,
aber das ist so, dann denke ich, okay. Einfach noch geilere Geschichten zu erzählen.
Ja.
Von daher, also, es ist vielleicht nicht subtil, nicht elegant, dieser ganze Fanservice-Brei, aber vielleicht war das genau das Richtige, was wir jetzt alle mal gebraucht haben.
Es muss auch in dem Fall nicht elegant sein. Es muss ja nicht immer alles super elegant sein. Die ersten 1-2 Folgen sind wirklich mit der Fanservice-Latte voll ins Gesicht gehauen, aber wirklich aufs Plumpste. Aber genau das hat es für mich eigentlich auch charmant gemacht, weil Fallout an sich, das ganze Universum, ist ja auch nicht subtil. Das ist ja auch ein Universum, was komplett vollgestopft ist mit Klischees von vorne bis hinten und dich ja auch an jeder Ecke mit irgendwie komplett überdrehten Humor ins Gesicht schlägt. Also von daher, das hat für mich sehr, sehr gut gepasst, aber eine Serie funktioniert für mich nicht nur über Fanservice. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe. Der Fanservice hat sehr, sehr gut funktioniert. Alles, was darum herum war, war gut. Aber auch nicht schlechter. Sagen wir, wie es ist.
Okay. Aber jetzt muss ich einmal fragen, was ist denn jetzt da, kannst du ein konkretes Beispiel nennen, was plumper Fanservice ist?
Naja, plumper Fanservice ist beispielsweise, dass wirklich auf jedes Prop, was in der Spielwelt es tatsächlich gibt, wie zum Beispiel diese Yum-Yum-Eier, die sie dann irgendwann am Feuer isst, wird so reingezoomt, um nochmal zu zeigen, hier, guckt mal, wir haben die echten Yum-Yum-Eier, die es auch im Spiel gibt, die gibt es hier bei uns auch, guckt mal hier drauf.
Aber wenn ich das nicht, Sachen, wenn ich das nicht weiß... Plump.
Wenn du es nicht weißt, dann ist es ja egal. So, genau. Also dann ist es ja nicht, dann ist es ja auch kein Fanservice für dich. Aber wenn du als Fan dort sitzt, denkst du dir so, ach ja, gut, okay.
Das Ding ist halt, man ist ja schon öfter mal in irgendwelchen Settings hier, die sind ja vollgestopft mit irgendwelchen Kleinigkeiten
Total,
so weiter. Ja. Also ich finde schon, was man hier bei der Serie auch als Laie oder absoluter Nichtkenner der Spiele merkt, ist es schon eine sehr detaillierte Welt.
Das auf jeden Fall.
Ja, also sie haben sehr viel Mühe sich gegeben, um gewisse Szenerien, sag ich mal, entsprechend auszuschmücken und so. Und jetzt bin ich halt so ein bisschen der schon mit ein paar Infos versehene. Und ich meine, ich sehe dann da halt einen Nuka-Cola-Automat oder sonst irgendwas und denke mir, ja klar, okay, das kenne sogar ich aus den Spielen und was weiß ich, aber es muss ja eigentlich da stehen, weil in den Spielen steht es ja auch da.
Ja, das stimmt. Es gibt manchmal einfach Szenen, wo ich das Gefühl habe, die haben sie nur eingebaut, damit sie jetzt hier das Element aus dem Spiel nochmal wieder aufgreifen konnten. Oder haben nur eine Szene aufgemacht, damit sie hier zum Beispiel eine Red Rocket Tankstelle zeigen konnten. Und das war für mich dann ein bisschen zu viel. Also da hat für mich sozusagen der Story-Background so ein bisschen gefehlt. Und für mich war es einfach ein, ja, natürlich haben wir jetzt hier auch eine Red Rocket-Tankstelle.
Und das, ja, gut, das ist das, was ich meine. Aber das sind doch die Tankstellen, die da irgendwie rumstehen.
Ja, aber das hättest du auch komplett woanders machen können. Das wäre komplett egal gewesen. Das war so ein bisschen mein Problem, weißt du? Es hat überhaupt keinen Sinn ergeben, dass da jetzt eine Red Rocket ist. Hätte auch irgendwo anders sein können. Ist
also,
vollkommen egal.
Mir ist es in manchen kleinen Sequenzen und Einstellungen auch aufgefallen. Also wenn du ein Setting etablieren willst, wie halt die Red Rocket-Tankstelle, okay, also gut, da muss man halt schon sehen, was da drüber steht. So, das ist mir schon klar. Aber mir sind auch so ein paar Szenen aufgefallen, ich glaube noch im Vault ziemlich am Anfang, dass die Kamera also noch mal langsamer wird, wenn man an diesen Nuka-Cola-Flaschen vorbeifährt. Und das ist halt der Punkt, selbst wenn du das Easter Egg als solches nicht erkennst, aber ich glaube, du erkennst, dass das jetzt gerade ein Easter Egg ist. Und dann fängt es vielleicht an zu nerven, wenn du merkst, okay, das ist jetzt hier wirklich nur für die Fans. Also die Inszenierung, die ist so deutlich auf irgendwas, aber ich check's nicht mal. Und das ist halt der Punkt, da würde ich mir vielleicht doch manchmal einen etwas subtileren Umgang... Ja. Also ein Easter Egg, für mich ist ein Easter Egg kein Easter Egg mehr, wenn jeder es erkennt.
Ja. Das ist, muss ich aber sagen, ist mir bei den Nuka-Cola-Flaschen zum Beispiel nicht so hart aufgefallen, sondern eher, da war die Szene, da kommt sie in dieser Stadt Philly an und ist in diesem Laden, wo sie halt die Vault-Tec-Sachen im Schaufenster gesehen hat. Und dann kommt es ja zu dieser Ballerei, sage ich mal, irgendwann im Laufe der nächsten Minuten. Und dann gibt es diese Szene, wo sie, glaube ich, nach einer Waffe sucht und dann schwenkt die Kamera so 3-4 Mal
ja,
hoch,
stimmt,
wo dann immer eine neue Waffe. Da muss ich dann auch sagen, ich habe keine Ahnung, was diese Waffen bedeuten, aber die Art der Inszenierung war halt wirklich so, das ist mir aufgefallen. Da verstehe ich, das ist der Punkt. Aber da muss ich sagen, sind mir vorher andere nicht so stark aufgefallen, wie jetzt gerade bei diesem Moment so. Aber das ist, glaube ich, dann halt auch einfach was Persönliches, was dir eher ins Auge sticht, wie eben die Tankstelle, die mir halt so gar nicht ins Auge gestochen, beziehungsweise die ich nicht als solches wahrgenommen habe, als solches bewusst in Szene gesetztes Easter Egg.
Ich will den Kritikpunkt auch gar nicht zu weit aufblasen. Es hat sich nur manchmal für mich so angefühlt, dass die Schreiber da saßen, so eine Checkliste hatten. So, wir brauchen noch das, 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 damit alle Leute, die Fallout spielen, das geil finden. Und viele von den Singen fand ich auch geil. Bei vielen Singen saß ich auch da und hab gedacht so, haha, geil, der schießt mit einem Junkjet, wie lustig ist das denn? Wie gut ist das denn so, ne? Oder die ganzen Details, die in den Vaults mit drin sind, gerade das Set-Design und die Ausstattung in den Vaults und um die Vaults herum waren so phänomenal gut getroffen mit den einzelnen Gegenständen, die da standen, wie die angeordnet sind, was in diesen Vault-Wohnräumen alles zu finden ist und so weiter. Diese kleinen Easter Eggs, die waren wirklich hervorragend. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Aber darüber hinaus, das ist halt so mein Problem. Das, was darüber hinausgeht, fehlt mir dann halt leider.
Ja, ich muss auch sagen, trotzdem, hier und da hat mir diese Endzeitwelt manchmal ein bisschen zu sauber oder halt ein bisschen zu, und das ist jetzt blöd formuliert, aber unecht
gewirkt. Was du meinst, ja.
Ja, also manchmal hatte das noch so einen Tick Restdistanz, dass man halt sagt, okay, das haben die jetzt so gemacht, damit es so aussieht, aber das sieht halt nicht so aus wie etwas, das da halt wirklich stehen würde. So in der Art ungefähr. Und ansonsten fand ich aber, dass diese Aufteilung in 3 Storylines fand ich relativ smart, weil so kann man sich als Zuschauer oder Zuschauerin doch dann immer so vielleicht an den Punkten entlang oder an den Storylines entlang hangeln, die man halt gut findet und die anderen dann eher so ein bisschen verschmerzen oder ausblenden. Ist halt blöd, wenn keine der Storylines dich bei dir zündet.
Damit schwierig.
Aber ich sag mal so, spätestens die Story von Walton Goggins sollte eigentlich für ziemlich viele Menschen, so ein Mitziehpotenzial haben. So. Und alles in allem muss ich sagen, ich hatte Spaß. Ich fand die Welt cool. Die fand ich das eigentliche Highlight. Ich mochte, dass diese Figuren, auch wenn sie jetzt nicht die größte Geschichte haben oder die umfangreichste oder komplexeste Person, dass die halt die sich so durch so Mini-Quests immer wieder, sag ich mal, in der Story vorantasten. Und wie das dann am Ende alles zusammengeführt wird, das fand ich schon, also ich saß am Ende da und dachte mir, oh cool, das finde ich, führt schön zusammen. Und jetzt, ich bin bereit, den weiteren Weg dieser Serie mitzugehen. Also ich habe Interesse. Ich kenne auch das letzte Bild hat mir natürlich trotzdem was gesagt, so, also auch als absoluter Noob. Und dementsprechend bin ich jetzt gespannt. Ja, ich bin vor allem jetzt gespannt, wenn wir jetzt ins Detail gehen. Da ist nämlich eine Frage, die habe ich im Netz gelesen, die ja schon doch einige Gemüter erhitzt haben soll, wie ihr das seht oder ob ihr das ähnlich oder ob ihr euch irgendwelche Gedanken gemacht habt. Aber ja, soweit dazu. Also als
wir und Gedanken?
Im Vorhinein?
Keine Zeit.
Vielleicht. Also als absoluter Laie, sage ich mal, der mit Fallout nicht so wirklich viel zu tun hat, muss ich sagen, vom Aufwand her, fand ich das wirklich beeindruckend, beziehungsweise ist es respektabel. Ich fand den Humor, die Härte, fand ich auch schon cool. Mhm. Gewisse Figuren haben mir gefallen und auch die Sprüche oder halt der echt schon teilweise böse Humor, der da drin ist. Und ja, ich mag es, diese Form von Endzeit-Dystopie, ja, mit seinem eher veralteten Design. So. Das gefällt mir.
Ja, also ich glaube auch wenn ich jetzt nicht komplett mitgerissen war, aber ich kann mir vorstellen, dass manche Leute, die vielleicht mit Fallout noch gar keine Berührung hatten, dass sie ähnlich wie du, Schröck, irgendwie gleich spontan Interesse an dieser ganzen Welt und an der Ästhetik und eben auch an diesem Tonfall haben. Ich glaube, das ist das, was unterm Strich mir an der Serie noch am besten gefallen hat. Ich mochte speziell die Figur der Lucy, hat mir viel besser gefallen, ja, als ich das befürchtet habe am Anfang. Ich dachte, die wird irgendwie so ein typischer Girlboss-Charakter, immer stoisch, ja, immer cool, immer hart, nie verletzlich und so. Und ich mochte, dass sie eine gewisse Wärme ausstrahlt, Herzlichkeit, auch mal verwirrt ist, überfordert, gerade am Anfang. Die checkt irgendwie auch nicht, was abgeht, ja, und muss sich da auch so durchkämpfen. Und das fand ich tatsächlich ganz angenehm. Und ich glaube mal, ein etwas bunteres und leichter verdauliches Gegenangebot zu diesen ewigen, depressiv machenden Apokalypsen und Endzeit-Szenarien, wo wirklich alles scheiße ist. Und ich persönlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich persönlich kann das Konzept, der Mensch ist das wahre Monster, ich kann es nicht mehr hören, nicht mehr sehen. Also deswegen, egal, ja, alle Apokalypse-Shows, alle Zombie-Dramen, ich habe so die Schnauze voll, weil es immer auf dieselbe Message in Anführungszeichen hinausläuft. Und ich fand es schön, dass Fallout tatsächlich sich davon mal löst und ein bisschen so sein eigenes Ding macht und das nicht alles so übermäßig bierernst nimmt. Und ähnlich wie du, Schröck, ich konnte es auch sehr wertschätzen, dass mal ein ganz kleines bisschen an der Gewaltschraube gedreht wurde, dass es vielleicht hier und da mal zwei, drei sexuell aufgeladene Gags und Anspielungen gab, fand ich, in dem Kontext fand ich das auch völlig in Ordnung. Also
es wurde nie überreizt alles.
Nee, es wurde nie überreizt, aber ich habe gemerkt, ich habe das so dermaßen gebraucht, dass ich das wirklich, ich habe das positiv registriert, dass da mal Leute Sex hatten und mal über Sex gesprochen haben, weil ich das Gefühl hatte, in den letzten Jahren, das wurde alles so weich gewaschen und clean gespült und gerade das Thema, so da möchte keiner mehr ran, weil das kann man ganz schnell missverstehen und so. Und ich fand es schön, dass die Fallout-Serie sich da mal wieder ein ganz kleines bisschen aus der Deckung gewagt hat und gesagt hat, ey, wir haben hier Spaß mit dem Setting. Wir nehmen das jetzt nicht alles so krass ernst. Solltet ihr vielleicht auch nicht machen. Ja, und deswegen würde ich auch sagen, unterm Strich, guckt mal rein. Ja, ehrlich. Also vielleicht ist, vielleicht ist das nichts für euch, aber ich kann mir vorstellen, dass Fallout durch die Serie jetzt zwei, drei neue Fans bekommt.
Ich weiß nicht, wie es ist. Ich habe hier und da Kritikpunkte gelesen. So, und damit würde ich jetzt mal in den Spoiler-Part einsteigen.
Okay, was jetzt schon?
Ich habe hier und da mal Kritiken gelesen, die halt sagen so, ja, das eigentliche Feature dieser Welt, dass man halt für sich das Tempo bestimmen kann und halt für sich diese kleinen Geschichten erleben kann, die ja deutlich stärker immer sein sollen als die Hauptgeschichte, die Bethesda anbietet, dass das halt hier nicht zum Tragen kommt. Aber dem muss ich ein bisschen widersprechen, weil ich fand halt schon, dass man halt versucht hat, mit so kleinen Geschichten zu arbeiten. Zum Beispiel, wenn Lucy mal mit dem Ghoul durch die Gegend zieht, mit Cooper, und dann kommen sie in dieses Haus, wo der andere Ghoul, Roger, sitzt, auf der Suche nach eben diesen Gaskartuschen, so, ne? Und dann siehst du halt, wie Roger da sitzt, ich bin Roger, und du lernst halt so das erste Mal irgendwie kennen, was diese Ghoul, ja, ich weiß nicht, Fähigkeit, Krankheit, dieser Zustand, was der halt auch bedeuten kann, beziehungsweise wie, ja, wichtig eben für eben Cooper diese Gaskartuschen sind halt so. Also ich weiß nicht, da waren schon so kleine immer Mini-Episoden oder Randgeschichten für mich da drin.
Das fand ich auf jeden Fall auch. Es ist halt immer schwierig zu vergleichen, wenn du eine Serie hast, die jetzt in dem Fall halt 8 Folgen mit ungefähr einer Stunde Laufzeit pro Folge hat und du hast im Vergleich dazu ein Spiel, was über 100 Stunden Content bietet. So, ne? Du kannst halt nicht den gleichen Umfang da so mit reinnehmen. Ich weiß, was die Kritiker meinen, dass es tatsächlich, wie du auch gerade schon gesagt hast, bei Fallout auch um die kleineren Geschichten geht, um das Leben von einfachen Personen, die in dieser Welt irgendwie überleben müssen und dazu oder dabei ganz grausame Dinge tun, einfach nur, weil sie überleben müssen. Und das kommt teilweise schon mit raus, wenn man auch diese Figur dieses reisenden Serummischers sich bedenkt, der dann irgendwie durch die Gegend zieht. Den trifft man nur in, keine Ahnung, 2 oder 3 Folgen mal wird der auf den getroffen. Der hat dann wirklich nur so 5 Minuten kurz Laberzeit und verkauft irgendwelche Serien oder so. Oder wird von dem einen Farmer irgendwie verscheucht, weil er das Huhn ficken wollte, so nach dem Motto. Ne? Also,
er hat's wohl sogar.
Und ich finde, solche kleinen Geschichten findet man da schon. Aber natürlich jetzt, das kann halt einfach nicht genau in dem Umfang sein wie in dem Spiel.
Ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen das Grundproblem ist, für das ich aber jetzt auch keine konkrete Lösung hätte. Wenn du ein riesiges Open-World-Sandbox-Spiel wie Fallout in das TV-Format überträgst, dann geht schon die Substanz für mich verloren. Also du hast gerade aufgezählt, Schröck, was man da so gesehen hat, und so fühlt es sich für mich auch an. Man hat ein bisschen was gesehen, aber wenn ich daran denke, was für ein Gefühl ich habe, wenn ich an Fallout, an die Spiele denke, dann ist es ganz viel Leerlauf. Also
total. Ja.
Bei New Vegas, also für mich zum Beispiel war New Vegas so mein Einstieg. Also ich habe 3 nicht so richtig gezockt, ich habe mit New Vegas angefangen und ich habe es geliebt. Ich fand das total geil. Und die einprägendsten Momente war wirklich, wie ich da nachts durch die Mojave-Wüste mit so einem alten Retro-Song im Ohr, wie ich da einfach stundenlang rumrenne und Sachen entdecke. Und natürlich kannst du das nicht in ein TV-Format übertragen. Und also prinzipiell bin ich ja auch der Meinung, wenn man sich eine berühmte IP vornimmt, dann sollte man schon den Kern und die Substanz wahren und das versuchen schon so originalgetreu wie möglich zu übertragen. Aber das hat ja auch irgendwie seine Grenzen. Wenn irgendwann nochmal eine Resident Evil Serie kommt, ich will doch nicht 2 Stunden Dulli dabei zusehen, wie er zwischen 2 Kisten hin und her rennt. Und dann, ja, weißt du, also es, die Antwort kann ja auch nicht sein, wirklich alles minutiös einfach so nachzuspielen, wie wir es aus den Games kennen. Ja, aber ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen das Problem irgendwie von Fallout, dass du, auch wenn du ein paar Nebenquests anreißt, aber den wirklichen Kern emotional hast du dadurch schon verloren, dass du eine relativ straighte Geschichte erzählst, die auch immer nach vorne geht.
Ja, aber den Punkt hatten wir auch schon bei Last of Us. Ne? Also ich meine, bei Last of Us bist du auch wirklich mal 20 Minuten lang einfach durch die Gegend geklettert oder gelatscht oder hast versucht, irgendwie von Haus A nach Haus B zu kommen, irgendwie durch die Trümmer und so und vielleicht mal an irgendeinem Pilzwesen vorbei. Aber da war halt auch eben die Wanderschaft ja eigentlich, das Bonding zwischen den beiden, was die Serie auch gar nicht richtig abbilden konnte. Ne? Also das ist halt das Ding, wir sind limitiert auf 8 bis 10 Stunden und haben halt nicht die 100 Stunden Zeit oder die 50 Stunden Zeit, um diese Figuren kennenzulernen. Und da muss ich auch sagen, finde ich die Entscheidung zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt hier 3 Geschichten aus dieser Welt oder die in dieser Welt stattfinden können und versuchen anhand dieser 3 Geschichten euch Zuschauer dann da durchzuführen, finde ich eigentlich in Ordnung. Also für eben dafür, dass dieses Spiel ja eigentlich nie eine richtige Story hat, wenn ich es richtig wiedergebe, ja, also beziehungsweise eine Story hat, die sich halt irgendwie zusammen, in ganz anderen Facetten entfaltet, als eben eine normale Story von wegen Held muss das und das erledigen, kommt da und da an den Tiefpunkt, kommt über diesen Tiefpunkt hinweg und steht am Ende als weiterentwickelter Typ da. So, ja, das ist es halt nicht. Aber so, ich muss sagen, ich fand das vollkommen ausreichend, um mich auch als Laien da in diese Welt einzuführen.
Wo wir gerade beim Thema Substanz waren, das Einzige, was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat in der Spielwelt, ist, dass sie sehr, sehr viele Außenlocations nicht sonderlich interessant gestaltet haben. Es gab sehr, sehr viele Szenen, wo sie einfach an Ruinen vorbeigehen, die irgendwie im Sand verschwinden. Ja, es ist das Ödland, das heißt nicht umsonst Ödland, so. Aber auch gerade in der Fallout-Serie kommst du ja auch immer an interessanten Orten vorbei, die zwar Ödland sind, also Ruinen im weitesten Sinne, die aber trotzdem irgendeine Art von Geschichte haben. Sei es jetzt zum Beispiel eine alte Nuka-Cola-Fabrik oder einfach nur ein Autokino, wo noch die Überreste von den Autos stehen, die Leute nochmal, wie sie irgendwie nochmal zusammengesessen haben, während die Bombe runtergefallen ist und dann verstrahlt worden sind, gucken noch ihren letzten Film, so nach dem Motto. Da hat, finde ich, die Serie ein bisschen zu viele Locations gehabt, die einfach keine Geschichte hatten, sondern die waren einfach, hier ist eine Ruine, Hausruine, fertig. Da hätte ich mir einfach noch ein bisschen mehr gewünscht. Dafür sind aber halt die wichtigen Locations, die sie hatten, wie zum Beispiel die Vaults, die sie extrem gut umgesetzt haben, wie ich fand. Wie aber auch Philly fand ich als Stadt sehr, sehr interessant, auch wenn wir da nur eine Folge lang drin waren, oder anderthalb. Und da hätte ich mir noch ein bisschen mehr von der Welt gewünscht und dass die Welt noch ein bisschen mehr Geschichten erzählt. Da war zum Beispiel für mich diese Szene auf dieser Brücke sehr, sehr schön, wo Lucy und Maximus über die Brücke gehen wollen und auf der anderen Seite kommen so 2 andere Leute und dann so, okay, wie gehen wir jetzt hier rüber, weil wir können beide bewaffnet sein. Okay, wir heben jetzt alle die Hände. Oh, okay. Und sie heben die Hände und gehen einander zu und natürlich kommt es dann zum Shootout. Und solche Szenen hätte ich mir eher noch mehr gewünscht. So, so Szenen, die das allgemeine Leben in dieser Spielwelt ein bisschen mehr zeigen und interessante Locations in dieser Spielwelt. Das hat mir noch so ein bisschen gefehlt. Aber es ist wirklich für mich auch einer der wenigen großen Kritikpunkte, die ich wirklich habe. So.
Einer der großen Kritikpunkte, wo du es jetzt gerade ansprichst, war wohl für einige Leute der ganze Umgang mit einer Stadt namens Sadie Sands.
Nee, Shady Sands.
Shady Sands. Mhm. Shady Sands. Weil das wohl nicht ganz einhergehen soll mit der Spielgeschichte. Aber dadurch, dass die Serie doch nach den Spielen spielt, dürfte das doch gar nicht so falsch sein, oder? Also Leute haben irgendwie sich darüber gewundert, dass zum Beispiel in New Vegas diese New Californian
Republic, NCR,
genau, New Republic, genau. Ja, genau, dass die halt noch dargestellt wird als relativ stark und mächtig, eine ziemlich große Fraktion. Und in New Vegas existiert, soweit ich weiß, auch die Stadt noch. Also so, das habe ich gelesen, dass das halt von den Figuren da angesprochen wird, dass diese Stadt noch existiert und die NCR auf jeden Fall noch eine sehr starke Fraktion ist. Und jetzt hat man sich hier halt gewundert, dass diese NCR nicht so stark wirkt.
Mhm.
Und dann halt auch vor allem, dass Shady Sands. Zerstört ist, ja, was halt nicht so ein bisschen, also was halt wohl konträr zu dem geht, was in den Spielen gesagt wird.
Ich habe versucht, mich hinterher nochmal in die Timeline einzulesen, sie ist leider ein bisschen, nicht ganz so einfach, und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass New Vegas eigentlich nach der Serie spielt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, und deswegen eigentlich die NCR viel, viel stärker sein müsste, auch schon in der Serie, was sie aber halt nicht ist. Wir erleben ja quasi in der Serie erst die Geburt der New California Republic, die wird ja quasi dort erst erschaffen von dem großen Inhäkchen Bösewichten, die wir verfolgen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein kleines Problem, beziehungsweise es gibt natürlich einfach niemanden wahrscheinlich, der jetzt die komplette Lore des Fallout-Universums bei Bethesda oder so irgendwie mal runtergeschrieben hat. Und Todd Howard, der ist ja doch dort auch als Executive Producer oder sowas mit drin, hat dann halt gesagt so, ja, passt schon. Hauptsache ist cool. Und dann war das, glaube ich, nicht mehr so wild. Also ich finde es nicht so schlimm, aber ich kann schon verstehen, warum Leute da sich so ein bisschen gewundert haben, warum das so ist, weil die New California Republic bei Fallout New Vegas halt eine riesige Organisation, paramilitärische Organisation ist, die tatsächlich sowas wie eine Art Staat in Ödland gebildet hat. Und in der Serie ist sie halt nichts weiter als eine Gruppierung von Kommunisten, wenn man so möchte.
Ja. Aber um auch nochmal den Vergleich zu New Vegas zu ziehen, also das war tatsächlich auch ein Punkt, den habe ich so ein bisschen an der Serie vermisst. Also wir haben jetzt, also oder ihr beide habt ja auch schon gesagt, so manchmal hat man nicht so richtig ein Gespür dafür, wie sich die Welt so eigentlich anfühlen sollte. Und sowas Ähnliches hatte ich auch, weil mir die Welt, wie sie in der Serie dargestellt war, die wirkte so wahnsinnig klein.
Ja,
also und
total.
Vielleicht auch dadurch, dass wir ganz viele Fraktionen nicht haben. Und ey, also ne, ich sag's nochmal, ich bin kein Fallout-Experte, ich kann jetzt nicht die Lore von der Brotherhood of Steel runterbeten und so. Aber ich weiß eben durch meine Zeit mit und in New Vegas und Fallout 4 und 76, dass es ja mehr als so zwei Fraktionen gibt. Und ich verstehe auch, in der ersten Staffel willst du dir vielleicht auch nicht zu viel aufladen. Du willst ja auch Leute abholen, die davon noch nie irgendwas gehört haben, und du kannst sie nicht beballern mit wieder kämpfen acht Fraktionen und so. Aber eben dadurch habe ich gemerkt, ging bei mir so ein bisschen tatsächlich die Faszination verloren. Also ich hab ein bisschen gehofft, dass man nach ein paar Folgen, dass man checkt, dass die Welt viel größer und viel komplexer ist und was so im Hintergrund abgeht und dass es vielleicht doch nicht so einfach ist, wie die Fraktionen miteinander hängen. So, vielleicht erfahren wir dann noch mehr. Also das hat mir schon ein wenig gefehlt. Und nochmal Shady Sands. Also ja, das habe ich auch gelesen. Ich weiß, also auch hier, keine Ahnung, chronologisch, ob die Stadt jetzt irgendwie schon hätte genugt sein sollen, als die Serie losgeht, wie es auch gezeigt ist, oder ob das völlig falsch ist. Eigentlich ist es 300 Jahre zuvor passiert oder kommt noch. Ey, ich weiß es alles nicht. Und da bin ich zwiegespalten, weil auf der einen Seite denke ich mir, ach, ihr scheiß Nerds. Ist doch jetzt scheißegal. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, na gut, aber Fallout, die Serie, die gibt sich so sehr Mühe, den Fans zu gefallen und so viel, wie du gesagt hast, Steffen, ne, so viel absolut akkurat und korrekt rüberzubringen, dass man sich als Fan voll freut. Und dann so ein dickes Loch in die Chronologie zu reißen und so zu tun, so, ach, ist aber nicht so wichtig. Also da macht man sich's auch ein bisschen zu einfach. So, du kannst nicht beides haben. Von daher, also mich stört's auch nicht. Mir wäre das auch gar nicht aufgefallen. Was weiß ich, wer da wann, wo was gesprengt hat. Aber ich kann auch nachvollziehen, wenn das Leuten dann ein bisschen sauer aufstößt.
Naja, aber mir ist es halt dann tatsächlich aufgefallen, weil ich kann mit der Stadt ja nicht so viel anfangen, ja. Und es wird immer wieder thematisiert. Und dann habe ich auch realisiert, ach so, ja, okay, Maximus kommt ja ebenfalls aus der Stadt, so, ne? Also für ihn war das ja der Grund, weswegen er sich dieser Bruderschaft angeschlossen hat, die Zerstörung dieser Stadt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt guckst du aber mal nach. So,
ja. Also,
jetzt
willst du mal.
Was hat es damit auf sich? Gibt es die Stadt wirklich? Ist es so, ist es auch wieder ein Easter Egg einfach nur? Oder ist es so eine abgeschlossene? Oder ist es am Ende sogar, das war nämlich, wo ich mir nicht mehr ganz sicher war, ist es die Stadt, in der die Bombe halt in dem Boden drin ist? So, ja, wo diese Jungs, diese, auch dieser Kult der Bombe zugegen war. Und um das halt alles zu wissen, habe ich mir das halt durchgelesen. Ja. Und dann gibt es ja wohl, wo war das? Wenn sie in Vault 4 sind, dann geht sie ja einmal in diesen Klassenraum und dann sieht sie ja so eine Art Chronologie aufgemalt auf der Tafel.
Ja, stimmt.
Und dann, da war, glaube ich, die Uneinigkeit von wegen, naja, da steht dann halt The End of America oder The End of the Nation und dann steht ein Pfeil noch und dann gibt es noch einen Pfeil und dann ist dann eine Atomexplosion und ein Atompilz so, ja. Und ja, da ist halt noch ein Pfeil dazwischen, den man halt irgendwie dann im als noch gewissen Abstand gedeutet hat. So, ja.
Ja. Also man hätte tatsächlich auch die Stadt ganz anders nennen können. Ich glaube, es hätte niemanden gestört, wäre das Shady Beach gewesen oder da, so.
Das
keine Ahnung.
Das ist mir halt auch egal gewesen. Hätte die Stadt irgendwie anders geheißen. So. Ja. Es wäre einfach eine fiktionale Stadt, die man neu erfunden hätte. Dann hätte es meiner Ansicht nach an der Storyline, die damit zusammenhängt, nichts geändert.
Ja, eben. Also deswegen, das war so ein bisschen weird, deswegen haben sie es, also sie haben es wahrscheinlich wieder eingebaut, weil eben dieser Fanservice-Punkt für sie so wichtig war. Deswegen haben sie gesagt so, ah, das wird der Shady Sands. Und haben sie halt dann die Nerds aufgeschreckt in dem Fall.
Und Steffen, du hast gerade gesagt, da hat wahrscheinlich niemand bei Bethesda mal die Lore untergeschrieben.
Also, ich glaube nicht.
Das glaube ich tatsächlich schon.
Ja,
ich meine, das liegt ja auch nahe. Und jetzt, also ne, Fallout ist eine Serie, die ist schon ein paar Jahre alt, hat ja auch einige Spiele, aber so unüberschaubar viel sind es ja dann doch nicht. Also ich glaube, für so ein paar Leute, die sich da echt reinlesen, so für so ein paar Experten, ist es jetzt, glaube ich, auch keine nicht zu bewältigende Lebensaufgabe, mal chronologisch zu schreiben, was von der Story her passiert. Also ich glaube schon, dass das gemacht wurde. Ich glaube aber, dass die, um ihre eigene Geschichte zu erzählen, über manche Punkte einfach stumpf hinwegsehen mussten.
Oder das, ja.
Die haben gesehen, okay, das kann chronologisch nicht ganz hinhauen oder hier vermogeln wir so ein bisschen. Genau, wir müssen was biegen. Aber und also da muss ich hätte nicht geglaubt, dass ich das jetzt hier so sage, aber da muss ich sowohl Bethesda als auch Amazon in Schutz nehmen, weil ich glaube, ich hätte es genauso gemacht. Bevor ich mich mit so Ballast behänge, weil in irgendeinem Spiel von 1997 in einem Nebensatz mal eine Jahreszahl gedroppt wird, was jetzt noch drei Leute auf der ganzen Welt wissen und sich dran erinnern, aber mir würde das völlig die Geschichte ruinieren, weil ich dann mich an eine Chronologie halten muss, nach der kein Hahn mehr kräht. Da finde ich es okay. Aus meiner Laiensicht, mich juckt das halt jetzt auch nicht so wahnsinnig, da finde ich es okay, wenn man über ein paar Sachen, ja, wenn man die so ein bisschen zurechtbügelt.
Ja, ey du, sie kann ja noch funktionieren, die Timeline, die jetzt erstellt worden ist. Ja, es ist ja jetzt nicht irgendwie ausgeschlossen. Ja.
Aber wisst ihr, hier Steffen, und das würde ich gerne dich fragen, weil die Frage, die ich dir jetzt hier stellen möchte, ist, ob die Substanz von dieser gesamten Fallout-Geschichte, von der Lore, von der Chronologie, ob die nicht ein bisschen aufgeweicht wird dadurch, dass die Serie uns relativ klar erzählt, was passiert und wer auch den großen Atomkrieg ausgelöst hat.
Ja.
Also für mich stellte sich das immer dar, also es gibt das berühmte Motto bei Fallout, War never changes.
Ja.
So, und das ist für mich so ein bisschen die Substanz, dass es eigentlich letztendlich, wenn man es runterbricht, ist es scheißegal, wer wann die erste Bombe gezündet hat. Wichtig ist, dass wir jetzt irgendwie überleben und den nächsten Krieg versuchen zu verhindern, was aber nicht geht, weil du immer Menschen hast, die immer nach Macht verlangen, immer Gesellschaften bilden, die einander bekriegen. Und also das Konzept Krieg ist wahrscheinlich nicht auszurotten. Das stellt sich nur wie immer anders dar. Und also das ist für mich so, was die Serie so als These so aufwirft.
Ja.
Aber in der Serie, was die Spiele so aufwerfen. Aber in der Serie sehen wir ja ganz konkret, hier wurde der Atomschlag ausgelöst von einer gewissen Fraktion. Stört dich das?
Ja.
Oder?
Also wir sehen es ja nicht hundertprozentig. Wir hören, wie darüber gesprochen wird am Ende. Aber es wird nicht klar gesagt, dass das so war. Also auch da wäre es natürlich so ein krasser Kontrast zur offiziellen Fallout-Timeline, wo es halt um chinesische Bomben gehen, die Atomapokalypse auslösen. Und jetzt geht es eben darum, dass darüber gesprochen wird bei einem Voltec-Meeting, dass Voltec ja auch einfach selbst die Bombe droppen könnte.
Aber so. Es wird ja nicht gesagt, wo.
Genau, es wird nicht gesagt, wo. Und es wird auch nicht gesagt, ob das wirklich passiert ist. Genau, deswegen, also mich stört das nicht so sonderlich. Was ich aber interessant fand, ist, ich glaube, da gab es auch ein Interview mit Todd Howard dazu, dass sie letzten Endes jetzt in der Serie das erste Mal wirklich viel von was ist eigentlich vor dem Krieg passiert, zeigen. Es gab in Fallout 4 eine kurze Sequenz, oder relativ kurze Sequenz, der gesamte Anfang spielt quasi vor der Apokalypse und man sieht dann, wie man als Spielcharakter in die Vault hineingeht. Und bei der Fallout der Serie sieht man jetzt das erste Mal, wie war es eigentlich so vor der ganzen Apokalypse? Wie war eigentlich der Moment, als die Bomben gefallen sind? Und das fand ich sehr, sehr mutig, weil auch das natürlich etwas ist, wo sich über Jahre oder Jahrzehnte viele Fallout-Fans aus jeden Spielen, aus allen möglichen Computern, die sie im Spiel gehackt haben, so kleine Informationsfetzen zusammengesetzt haben, um sich selbst ein eigenes Bild davon zu machen, wie war das wohl, als die Bomben gefallen sind und was ist da eigentlich ganz genau passiert und was macht Vol-Tec eigentlich ganz genau. Und in der Serie sagen die schon relativ schnell oder auch ganz am Ende kommt relativ klar raus, was Vol-Tec eigentlich macht und wie das ablief. Das stört mich nicht. Es ist nur... Ich finde, dieses Geheimnis um Vol-Tec wird relativ schnell gelüftet. So, ich als Fan der Serie weiß natürlich, dass Vol-Tec böse ist und dass die ganz schlimme Dinge machen. Es ist halt so ein bisschen die Frage, für mich hat jetzt so Vol-Tec als das große böse Unternehmen so ein bisschen auch seine Interessantheit verloren, weil, okay, ich weiß, was die machen. Die sind halt böse und machen halt schlimme Dinge mit irgendwelchen Versuchen und schrecken nicht davor zurück, für ihren eigenen Profit auch Atombomben auf die eigene Bevölkerung oder irgendwo hinzuwerfen. Das hat mich als einziges ein bisschen gestört. Aber mich stört nicht, dass sie so viel sozusagen der Story schon im Vorhinein preisgeben, beziehungsweise so schnell abhandeln. Was ich aber sehr, sehr gut fand, ist zum Beispiel eben die Rolle von Walton Goggins, der eben diesen ersten Werbestar spielt für die Vol-Tec-Geschichten, der auch den typischen Vol-Tec-Daumen erfunden hat. Das fand ich hervorragend tatsächlich, dass sie das halt aufgelöst haben und
aber gezeigt ist
haben.
Ist er nicht der Vault-Boy?
Ja, er ist quasi der Vault-Boy. Er hat nicht die Haare dafür, aber ansonsten.
Sehr gut, sie sind nicht blond.
Ja.
Aber ich habe halt anhand dieser Szene, habe ich mich gefragt, gab es diesen Vault-Boy schon vorher mal zu sehen, bevor er dieses Bild mit dem Daumen hoch gemacht hat? Oder nee. Ist es wirklich er, der so gesehen die Vorlage dafür ist, was dann irgendwann stilistisch zu eben dem Vault-Boy geworden ist? Weil das fand ich nämlich einen geilen Moment.
Fand ich auch super.
Das fand ich einen geilen Moment, weil das hat irgendwie so dem Ganzen ein gewisses Gewicht gegeben irgendwie, dass auch gerade Walton Goggins irgendwie noch das Vorzeigegesicht irgendwie dann von einem Unternehmen ist, ja, dass er halt, glaube ich, dann jetzt inzwischen auf den Tod verurteilt.
Ja. Und in der ersten Szene sagt er ja auch noch, als er darauf angesprochen wird, hey, machen Sie mal den Daumen. Ja, er macht das nicht mehr. So, ne? Und dann weißt du halt später auch, warum er das dann nicht mehr macht. Und ich finde, die Szene fand ich tatsächlich hervorragend. Das ist auch Fanservice, aber ich fand die nicht so mega plump wie andere Sachen in der Serie. Sondern das war eine klare Szene und er macht dann den Daumen und denkt sich so, ach fuck, er ist der Vault-Boy. Nein, aufgrund von ihm haben sie den Vault-Boy erfunden. So dem Motto. Und dann hast du die ganzen Anzugträger, die auch da rumlaufen, die alle ätzend sind. Also das fand ich wirklich auch hervorragend und großartig. Und dafür feiere ich tatsächlich auch die Serie, weil sie Dinge dem Fallout-Universum hinzufügt und nicht einfach nur wiedergibt. Sondern sie erklären etwas, was vorher im Fallout-Universum noch nie erklärt wurde. Keiner wusste, wo der Vault-Boy herkommt. Und das fand ich sehr, sehr gut, dass sie solche Sachen halt mit erklären.
Das muss ich auch sagen, das hat mir gefallen. Also das hat mir einfach von der Herleitung her gefallen. Ja, also wir sehen diese Figur, wir wissen, was aus dieser Figur wird, aber wir wissen nicht, was diese Figur dazu gebracht hat, eben A, vielleicht moralisch genau so zu werden, wie sie ist, und B, halt wie aus diesem Vorzeige-Amerikaner, der eigentlich nur... weiß ich nicht, der ja wirklich versucht hat, nur mit Frau und Familie glücklich und ruhig zusammenzuleben. Wollte
einfach nur ein
Cowboy sein. Ja, wollte einfach nur ein Cowboy sein auf seiner Ranch so, ja, und sich um seine Familie kümmern. Und was da passiert ist, weil ich meine, da, wo wir ihn kennenlernen, denkt man sich halt auch noch, ja, guck mal hier, der Hollywood-Star, ja, zusammen in der, also, ne, hat hier die Vorzeigefamilie, sie Vorstand oder beziehungsweise ziemlich hohe Position bei irgendeinem Monsterkonzern, kleines Mädchen, alles cool. Und ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, oh Gott, was ist denn da schiefgegangen? Dass diese beiden Menschen da, die man halt eigentlich als sehr verliebtes Paar kennenlernt, dass die dann auseinanderbrechen. So. Das fand ich schon.
Ja.
Das war halt für mich ausreichend so. Es war jetzt nicht so, dass ich dann da irgendwie da am Ende saß, boah, mindblowing oder sonst irgendwas. So. Das ist nicht so ein richtiger, kompletter Wow-Effekt, aber ich fand schon, dass die Serie so zwei, drei Zuspitzungen hatte, wo ich immer dachte, cool,
ja,
gefällt mir.
Und das war auch meine Lieblingsstoryline. Und ne, wenn die weiter erklärt wird in der zweiten Staffel, freue ich mich drauf.
Ich würde mal ganz kurz zurück zu dieser Vol-Tec-Frage, weil ich das für mich persönlich auch als einen der Schwachpunkte der Serie ausgemacht habe. Also ähnlich wie bei dir, Steffen. Ich glaube, du musst jetzt nicht übermäßig tief drin in der Lore von Fallout stecken, von den Spielen, um als Fernsehzuschauer sofort zu checken, dass das sich natürlich am Ende als die Bösen rausstellen wird. Also die ganze Zeit macht die Fernsehserie ein großes Geheimnis drum. Es gibt hier ein Mysterium, also irgendwo so ganz tief innerhalb dieser Organisation, aber keiner spricht so richtig drüber. Oder wirst du schon ein bisschen misstrauisch. Und dann etabliert die Serie auch zumindest am Anfang dem Fernsehzuschauer gegenüber, dass er nicht klar ist, wo tatsächlich dieser Atomschlag herkam. Ja. So, und wenn man das mal zusammenzählt, ey, natürlich ist die große Mega-Corporation dann am Ende, sind das die Bösen. Und das fand ich einigermaßen lame. Also da hätte ich mir echt gewünscht, also das ist eine Geschichte, ey, sorry, aber ich kann es nicht mehr hören. Wirklich, das ist so durch. Wirklich, erzählt mir was anderes, bietet mir was anderes an. Meinetwegen, das wäre vielleicht auch irgendwie eine Sache gewesen, ich weiß nicht, ob das im Fallout-Universum Platz gehabt hätte, aber ich hätte es interessanter gefunden, wenn man etabliert hätte, dass auch Vault-Tec nicht im klassischen Sinne böse war, sondern, also letztendlich keiner wollte diesen Krieg, aber irgendwie hat sich Bürokratie so gegenseitig hochgeschaukelt, dass wir in so einem Atomschlag gelandet sind und jetzt muss die Menschheit damit klarkommen. Aber es gab nicht den einen Bösen, der das unbedingt wollte, und das ist mein zweiter Kritikpunkt, um diesen absolut hirnrissigen Plan, die eigenen Profite nach oben zu treiben, indem man die Welt bombardiert. Also ja, ich fand das schon bei Resident Evil absolut schwachsinnig. Und dass mir Fallout die Serie nochmal so eine Motivation präsentiert. Also, ey, aber auch hier wieder, okay, vielleicht ist das auch ein bisschen parodistisch gemeint, so nach dem Motto, okay, das kann man auch nicht wirklich ernst nehmen. Was ist das für ein schwachsinniger Plan?
Jetzt, also, zum einen, Steffen hat ja auch schon gesagt, wir wissen ja immer noch nicht genau, wie es sich ausgespielt hat. Das ist ja noch ein bisschen, es könnte ja noch, sag ich mal, eine andere Form annehmen.
Könnte.
Ich glaube aber, es ist nicht so subtil.
Also, nee, auf keinen Fall.
Ja, ich glaube, das ist schon, also ich glaube, die Spiele waren auch nicht wirklich subtil in ihrer Gesellschaft oder Kapitalismuskritik. Und ich denke, ich habe auch nicht viel anderes erwartet, als dass da irgendwo Vault-Tec mit dran arbeitet, dass diese Investition von 100 Bunkern oder 200 Bunkern, dass sich die irgendwo auch rentiert. Ja, aber ich gebe dir vollkommen recht. Es ist natürlich dann auch blöd, wenn man halt irgendwie gar kein Finanzsystem mehr hat, an dem man sich irgendwie bereichern kann.
Jetzt Börse ist weg, was soll man machen?
Ich zerstöre die Welt, damit ich Herrscher der Welt werde. What?
Ja, aber ja, da gebe ich dir recht. Und was ich da muss ich halt auch mal so einen Kritikpunkt bei der Serie anbringen. Ich fand es sind nicht die umfangreichsten oder die clever geschriebensten Storys, die sie machen, aber sie torpedieren sich dann halt auch immer noch selbst. Wenn dann zum Beispiel, nur um das aufzugreifen, was du gesagt hast, das findet sich zum Beispiel meiner Ansicht nach auch wieder, wenn sie in Vault 4 kommen und sie sagen, hey, herzlich willkommen in Vault 4, ihr dürft hier machen, was ihr wollt, hier holt euch da was zu essen, geht da irgendwie feiern, aber geht bitte nicht in Ebene 12. Das ist verboten. Da darf keiner hin in Ebene 12. Und ich sag's euch nochmal, Ebene 12 ist für euch tabu, damit ihr auch ja nicht irgendwie darauf gestoßen werdet, dass sich hinter Ebene 12 vielleicht was verbergen könnte, was ihr nicht wissen dürft. Und wo geht sie hin? Als allererstes, um rauszufinden, vielleicht stimmt hier doch nicht was mit der Idylle. Ja, sie geht zu Ebene 12. Weißt du, das meine ich halt. Das waren so Verknappungen und Vereinfachungen, die es irgendwie ein bisschen schade,
Moment, mochtest du nicht, dass in Ebene 12 sich ein großes Mysterium verbarg, oder mochtest du nicht, dass sie sofort losgegangen ist, um zu checken, was da abgeht?
Ich mochte nicht, dass eine Figur extra installiert wird, um zu sagen, geh bloß nicht in Ebene 12, denn die ist tabu für alle, die hier sind. Ich fand solche Steps in der Erzählung, um irgendwo hinzukommen, um irgendwas zu entdecken, um irgendwas rauszufinden, manchmal ein bisschen sehr einfach, ein bisschen sehr unagil im Gegensatz zu vielen anderen Sachen. Weil mit dem Bruder von Lucy, seine Entdeckungen, die fand ich, waren deutlich besser auf den Weg gebracht oder spannender auf den Weg gebracht, als zu sagen, geh bitte nicht in Ebene 12.
Also für mich war, um das Vault 4-Ding nochmal aufzunehmen, für mich war Vault 4 einfach nur eine Szene, um Lucys Charakter zu verändern. War das nicht. Da war kein großes, also das war, wie du schon gesagt hast, das war wie ein Vault in Speedrun durchgespielt, nach dem Motto. Ne? da gab es auch keine interessante Hintergrundgeschichte. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass diese ganze Geschichte um die Vaults, die sollte ja in dem anderen Story-Arc um ihren Bruder erzählt werden. Deswegen haben sie da einfach gesagt so, hey, es geht jetzt hier darum, dass Lucy, die jetzt gerade aus ihrem heilen Leben wieder ins Ödland gekommen ist. Im Ödland hat sie gelernt, man darf niemandem vertrauen. Also vertraut sie niemandem. Geht zurück in einen Vault, vertraut dort niemandem und wird aber dann wieder gelehrt, du kannst doch ein paar Leuten schon wieder vertrauen, weil der Typ mit dem einen Auge das Schwert hochhebt und sagt, du wirst verurteilt für Ja, wir schicken dich wieder ins Ödland und ihre Fesseln durchschneidet. Geh jetzt bitte. Hier ist übrigens deine Rationen für einen Monat. Bitteschön.
Ja, und wer versaut's wieder? Maximus,
genau. Ja, das fand ich tatsächlich sehr, sehr schön. Aber wie du schon gesagt hast, die Serie ist nicht subtil. Die ist in keinster Weise subtil. Die hat ein paar subtile Nebenplots, wie zum Beispiel eben den um Lucys Bruder. Und auch der Plot um Walton Goggins ist relativ subtil, weil der auch sehr viel Platz bekommt. Und das ist halt das Problem, wenn man halt so 3-4 Handlungsstränge nebeneinander erzählen möchte. Manche davon haben einfach nicht den Platz, den sie vielleicht bräuchten. Deswegen fand ich zum Beispiel den Plot um Maximus auch relativ flach.
Ey, das ist so kurios.
Das fand ich irgendwie ein bisschen platt.
An dem streiten sich ziemlich viele Leute eigentlich. Für die einen ist er der Beste. Ja, also ist wirklich die interessante und komplexeste Figur, weil er halt eine Figur ist. Und das muss ich auch sagen, es fiel mir schon ein bisschen schwerer, ihn irgendwie zu mögen, weil es nie so ganz klar war, hat er die Klinge da in den Stiefel gepackt oder hat er es nicht gemacht? Ja, und wenn er dann halt Michael Rappaport da verrecken lässt, so, da merkt man schon, da steckt eine gewisse Abgründigkeit in dem Charakter drin. Also der will ja irgendwie weiterkommen und er versucht es ja, glaube ich, dann eben halt mit dem, was er halt so lernt. Ne? Also jede Gelegenheit, die sich einem bietet, sollte man dann noch irgendwie nutzen. Und dementsprechend, ja, ist er eigentlich kein wirklich sehr sympathischer Charakter. Und am Ende kriegt er dann irgendwie fast schon eine Heldengeschichte angedichtet. Wenn wir nicht wüssten, was wir wüssten als Zuschauer, ja, könnte man ja fast meinen irgendwie, was soll denn das jetzt so? Ja, der Typ geht über Leichen und wird jetzt am Ende zum Helden gemacht. So. Aber ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen bei ihm hin und her gerissen, aber ich glaube, wenn ich schon hin und her gerissen bin bei dieser Figur, dann machen sie dann mit der doch irgendwie ein bisschen was richtig.
Ja.
Genauso wie bei Lucy. Ne? Am Anfang habe ich auch gedacht, boah, ja, eigentlich ist es ein bisschen langweilig so. Ne? Die Naive, die jetzt da auf die grausame Welt losgelassen wird, so was soll anderes passieren? Aber ich muss sagen, am Ende ihre Attitüde zu sagen, ey, goldene Regel, nehme ich immer noch ernst, aber halt eben jetzt auf meine eigene Art und Weise. Das fand ich dann wiederum cool, weil dadurch wird diese Figur nicht eben zu dem, was du schon gesagt hast, zu diesem Girlboss oder zu diesem Naivchen, das plötzlich hier zur kaltblütigen Rächerin wird oder so, sondern die versucht ja jetzt gerade ihren eigenen, sag ich mal, Wertekompass zu finden. Mhm. Und das fand ich dann letztendlich auch cool, obwohl ich zwischenzeitlich auch schon das Interesse irgendwie an ihr verloren hatte.
Ja.
Beziehungsweise ihren Werdegang nicht so spannend fand. Aber dann war wieder der Vorteil. Entweder war sie dann mit Maximus zusammen, sodass du halt diese zwei Gegensätze hattest, oder halt eben mit dem Ghoul, dass du halt wieder zwei andere Gegensätze oder zwei andere Perspektiven hattest. Und dadurch entsteht dann wieder Interessantes. Und gerade der Ghoul,
Hammer.
Also wenn der nicht dabei gewesen wäre, glaube ich, hätte ich auch deutlich schwerer in diese Story gefunden oder wäre ich deutlich schwerer mit dieser Story mitgegangen. Oder nicht so bereitwillig, sagen wir so, weil Walton Goggins, ja, die Nase, ne? Also.
Ist das jetzt ein inoffizieller Name in Hollywood? Walton, die Nase Goggins.
Also, ich fand, das CGI war manchmal ein bisschen befremdlich, gerade in Philly, wenn man ihn halt wirklich das erste Mal so richtig in Close-ups sieht, so. Manchmal merkt man aber auch, dass es dann doch eine gesamte Maske ist, die auf ihm drauf ist, wo sie halt versucht haben, seine Nase irgendwie so ein bisschen abzudecken oder beziehungsweise zu verschummeln unter eben diesem künstlichen Nasenloch. Also es war so eine Mischung aus beidem, hatte ich das Gefühl, dass es sowohl eine Maske war, als auch eben digitaler Effekt. Und trotzdem, ne? Also trotz dieser Maske, trotz des digitalen Lochs in seinem Gesicht so, ey, Goggins macht es wieder stark, finde ich.
Ja, gut. Ja. Aber also, das war die eine Sache, die fand ich am wenigsten überraschend.
Ja.
Also dass ich, ja, okay, dass ich Walton Goggins als der beste Schauspieler, der, wie, sind wir mal ehrlich, die Serie auch so ein bisschen über die Ziellinie trägt, sich entpuppen würde, also das fand ich jetzt nicht überraschend.
Nicht überraschend. Ich fand es aber wieder mal, also ich fand es wieder mal erstaunlich, dass selbst dieses Loch im Gesicht und halt diese Maske ihm nicht so wirklich was anhaben können. Weißt du?
Nein, ich glaube, es sind die stechenden Augen und wie seine Stimme.
Ja.
Der kann krass, also ich glaube, der weiß schon, was so seine besten Werkzeuge sind und das ist vielleicht nicht unbedingt die Nase.
Aber
pass auf, ich würde ganz gerne nochmal, weil ihr gerade das so schön angesprochen habt, nochmal ganz kurz zur Figur des Finn. Nein, das Maximus.
Ich habe auch drüber nachgedacht.
Das Maximus. Ja. Also ich sehe genau, was ihr meint. So, man ist sich so ein bisschen unklar und auch die Serie lässt das so ein bisschen undefiniert, wie wir den jetzt eigentlich finden sollen. Aber gerade das das finde ich wieder reizvoll. Und ja, also da bin ich auch durchaus bereit, der Serie und Amazon so ein bisschen Vertrauensvorschuss entgegenzubringen. Es ist ja auch nur die erste Staffel. Also ich fände es eigentlich, fände ich es eine total geile Idee, so eine Figur wie Maximus, für den man am Anfang ganz viel Sympathie hat, weil der irgendwie auch unverschuldet in eine Situation kommt.
Der Geprügelte
und das wächst ihm alles ein bisschen über den Kopf, aber probiert irgendwie die Sachen zusammenzuhalten und dass der sich allmählich als zumindest graue Figur entpuppt. Also wenn wir ihn vielleicht im Laufe einer zweiten Staffel als jemand sehen, der von sich sagt, ey, nein, ich bin kein Held. Also in dieser Welt gibt's keine Helden mehr. Ich werde auch nicht so tun. Moralisch darfst du dich auf mich nicht verlassen, aber ich bin irgendwie auch kein Böser unbedingt. Ich probiere auch irgendwie das zu tun, was mir richtig erscheint. Also das würde ja vielleicht auch so ein bisschen dann wieder an die Substanz der Fallout-Spiele rühren. Also auch hier wieder ganz kurz Gamer-Anekdoten. Aber New Vegas endet ja auch mit einer großen Entscheidung beispielsweise. Und bis dahin hat man Fraktionen sehr gut kennengelernt. Und da wusste ich auch nicht, okay, wer ist denn jetzt? Es gibt keine Bösen, keine Guten. Alle haben einen an der Waffel. Ja, ich verstehe so. Alle sind völlig durchgeknallt, aber aus deren Perspektive sind die alle im Recht, natürlich. Und ich muss dann irgendwie eine Entscheidung treffen. Und wenn sich das so ein bisschen irgendwie auch auf mich als Zuschauer überträgt in so manchen Figuren, wie eben Maximus, das fände ich schon ganz cool. Ich glaube, also ich fand die Figur jetzt auch nicht komplett mitreißend und überragend. Und ich glaube, das liegt daran, dass mir der Schauspieler, der war mir oftmals ein Tick zu dröge. Also der hatte sehr oft irgendwie so einen Ausdruck von kompletter Verwirrung im Gesicht, was am Anfang echt lustig war, aber irgendwann fand ich so ein bisschen, da hätte ich mir irgendwie noch ein paar mehr Facetten einfach nur in seinem Schauspiel gewünscht. Und deswegen habe ich gerade an Finn gedacht, weil ich glaube, also wenn du Finn mit Maximus gekreuzt hättest, so die Figur des Maximus, aber von dem Charakter Finn ausgefüllt, ich glaube, das hätte viel mehr Spaß gemacht. Und deswegen.
Aber ich mochte eigentlich, dass er nicht so ein Hibbeliger ist.
Nee, nicht unbedingt hibbelig, aber so manchmal dachte ich mir, oh Junge, hat man dich gerade wie aus dem Schlaf wachgerüttelt oder was hier? Du musst ans Set. So gelegentlich hat mir da so ein bisschen der Drive und der Schwung gefehlt.
Ja, der wirkt ein bisschen dröge, ja. Verstehe ich auch.
Zumindest auch im Vergleich zu den anderen Charakteren. Ne? Die Lucy, die immer total so okidokili ist, so, ne? Nach dem Motto, Daumen hoch und ab geht's. Und halt dem absolut übercoolen Ghoul, der einfach sich anhört wie der letzte Cowboy, der jetzt blutige Rache an allen in der Welt nimmt. Und gerade zwischen diesen beiden Figuren war mir Maximus dann doch ein bisschen zu dröge, ja. Aber natürlich heißt es nicht, also es lag, glaube ich, nicht daran, dass ich seinen Charakter unbedingt nicht gut fand, aber ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass er in der Story gut eingesetzt worden ist. Der konnte dann mal Lucy retten zwischendurch, durfte hier und da mal in seine Powerrüstung steigen und damit coole Sachen machen. Aber ansonsten hat er nicht viel dazu beigetragen, außer dass er halt die stählerne Bruderschaft mit in die Story integriert, so richtig. Und die ist halt interessant, weil sie halt bei der Endschlacht wichtig wird.
Ja, aber wie gesagt, als Gegenpol für Lucy fand ich den schon ganz brauchbar, weil er ja halt aus einer Welt kommt, die nichts anderes kennt als Gewalt und Grausamkeit.
Mhm.
Und Lucy halt so das Gegenteil ist. Und wie er sie halt über gewisse Dinge aufklärt und ihre Weltsicht, sag ich mal, wieder neu einordnet, schafft sie es ja auch, ihm gewisse Dinge irgendwie, sag ich mal, sowohl schmackhaft als auch irgendwie, ja, vielleicht plausibel zu machen, so, ja. Und das fand ich irgendwie, das hatte für mich einen Reiz, also diese Dynamik zwischen den beiden. Nicht unbedingt jede Figur einzeln für sich, aber halt, wenn die halt aufeinander getroffen sind. Aber ich gebe dir auch recht, sie taucht dann plötzlich auf, während er in der Rüstung steckt und nicht mehr rauskommt, so. Also, ja, man läuft sich, ich weiß nicht, wie das ist bei Fallout, ob man sich wirklich so oft in diesem Wasteland über den Weg läuft.
Das ist wieder dieses typische Game of Thrones Problem. So eine Armee kann innerhalb von einem Tag geführt von einem Ort zum anderen reisen. Und auch, da wurde es vorhin gesagt, Wolf, die ganze Serie fühlt sich sehr klein an. Es sind halt 5 bis 6 Locations und die rennen immer von einer Location zur anderen hin und her, links und rechts und treffen sich immer wieder. Und das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, okay, da muss man ab und zu mal ein Auge zudrücken und muss sagen so, ja, okay, er hat die jetzt halt per Zufall wiedergefunden. Dass der Ghoul halt den Hund zum Beispiel findet in dieser Red Rocket Tankstelle, obwohl der Ghoul eigentlich gar keinen Anhaltspunkt hat, wo die eigentlich hingegangen sein könnten, ist halt so. Ist halt, er hat die halt, ich hab's vielleicht nicht gecheckt, das kann auch sein. Weil für mich war es so, der Ghoul geht dann ja mit Lucy zurück und muss seine Medizin holen. Und ab da müsste er eigentlich die Spur verloren haben zum Kopf des Wissenschaftlers.
Nee, ich glaube, er hat doch noch einen Anhaltspunkt, oder? Der hat doch das Blut oder irgendwie sowas. Irgendwas war noch.
Ich war mir da nicht sicher, ob er noch irgendwas hatte, bis er halt den Hund gefunden hat und dann konnte der Hund wieder loslegen und wieder nach dem so spürenmäßig nach seinem Herrchen suchen. Aber dazwischen war irgendwie so eine Lücke. Aber da war es dann für mich so ein, ja gut, ist halt Zufall. So, ich fand es jetzt nicht schlimm, aber es ist okay.
Ich glaube auch, also es passieren schon sehr viele Zufälle, die Story vorantreiben. Zum Glück, dass sich die richtigen Leute in genau der richtigen Situation, im richtigen Setting wiederfinden. Aber auch hier, wir haben halt auch nur 8 Folgen.
Ja.
Also ich glaube, das wäre der Serie, also konzeptionell wäre das einfach eine völlig andere Serie, wenn wir eine Folge damit zugebracht hätten, wie jemand anderen sucht oder so. Kann man auch mal machen, wenn man irgendwie schon in der 8. Staffel ist, so jetzt so eine Bottleneck-Episode oder sowas. Ich musste, weil du gerade, Steffen, Game of Thrones genamedropped hast. So, wenn man sich jetzt mal die allererste Staffel Game of Thrones anguckt, da merkt man einfach, das Budget war noch nicht so riesig und da kam tendenziell noch nicht alles aus dem Rechner und alles for green, sondern da haben irgendwie echt ein paar Handwerker und Zimmersleute haben da irgendwie einiges zusammengebaut und so sieht es manchmal irgendwie auch aus. Und das hatte ich auch bei der Fallout-Serie. Und ich muss sagen aber, das finde ich fast ein bisschen charmant.
Ja.
Ich mag das immer, wenn eine Serie mir so Endzeit-Apokalypse-Szenarien präsentiert, die sich aber noch relativ, also manchmal ungekünstelt und wie echt anfühlt. Also wenn ich das Gefühl habe, da laufen gerade wirklich Leute durch so leerstehende Bürogebäude und das wurde nicht vorher 3 Wochen lang von irgendwelchen Set-Bildern gebaut, sondern das wirkt so schön self-made, so geerdet. Und manchmal fühlte sich Fallout für mich auf eine angenehme Art ein bisschen günstiger in der Produktion an und nicht so krass übertrieben, überkandidelt. Zumindest nicht in jeder Szene. Da gab es ja auch so ein paar Sachen, so gerade so am Ende, das war ja schon, also da haben sie alles nochmal auf 11 gedreht. Finde ich auch okay. So, du musst eine Staffel mit so einem Bam beenden. Aber zwischendurch, ich mochte, dass sich das alles als würden wir alle mal so ein bisschen runterkommen, wenn Leute einfach nur über Bahngleise zum Beispiel gehen. So wirkte das dann auch. Und das fand ich ganz angenehm.
Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sie ein Setting von verfallenen Gebäuden in der Wüste direkt mehrfach genutzt haben.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Und immer aus verschiedenen Winkeln da irgendwie oder aus verschiedenen Richtungen einfach nur da rangegangen sind oder Leute durchlaufen lassen. So. Also ich glaube, das war einfach schon immer das gleiche Set, was sie halt so gut wie es geht ausgenutzt haben und halt versucht haben, das irgendwie als unterschiedliche Ortschaften irgendwie darstellen zu lassen oder darzustellen. Und ja, also ich glaube, das, was du meinst, ist das, was ich vorhin so ein bisschen mit unecht auch dann beschrieb oder was so die Wirkung auf mich hatte. So. Ich fand halt, manche Sets wirken halt wie selbst gebastelt und zum Beispiel Philly, aber das fand ich eigentlich ganz cool.
Da war's perfekt. Und es passt ja auch.
Ja, genau. Gepasst, ne? Dann zum Beispiel das finale Set, das fand ich halt wieder so ein bisschen, das wirkte irgendwie so, weiß ich, wie so ein frühes Naughty Dog Game, wo noch nicht alles gefüllt war mit irgendwelchen Gegenständen im Raum, weißt du, wo du halt sehr viel Platz hast so immer und das wirkte halt dann nicht so wie in diese Welt gehörend. Ich muss sagen, manche Bilder, in denen die Sonne ziemlich krass eingestrahlt hat, also in denen es halt wirklich ganz krasse Sonnenflecken und Sonneneinstrahlung gab, die fand ich immer ein bisschen, ja, wir verstehen, du willst nicht das gesamte Bild zeigen und so weiter und das willst nicht alles animieren müssen und weiß nicht, das ist alles ein bisschen übertüncht. Kann ich auch nachvollziehen, sie haben mich aber hier und da ein bisschen genervt. Ich mochte halt eigentlich schon diese weiten Panoramashots. Ich habe gelesen, viele haben sich ein bisschen daran, oder einige haben sich daran gestört, dass mal ein Wald zu sehen war, dann war wieder Wüste, dann war wieder irgendwelche verfallenen Großstädte und so, dass da halt irgendwie ein bisschen, es wirkte ein bisschen inkohärent, sagen wir so.
Mhm.
Hat mich aber auch nicht gestört, so. Ich meine, ich muss sagen, ich bin auch dankbar für ein bisschen mehr Farben in dieser Welt. Denn eben dieses Entsättigte von Netflix zum Beispiel.
Ja, kann man nicht mehr sehen. Nee.
Es ist halt wirklich ein bisschen viel geworden, was man da an Optik, an immer wieder gleicher Optik geboten bekommen hat. Und ich finde, da tut sich die Fallout-Serie, sticht da ein bisschen positiver hervor. Farbgebung, Color Grading und auch so, ja, das Bild, wie gesagt, das war halt manchmal schon ein bisschen clean alles. Aber alles in allem, ich fand das wirkte schon sehr zusammenhängend. Und ja, mal CGI-Effekt oder ein VFX oder irgendwie ein digitales Bild im Hintergrund oder Vordergrund nicht ganz so geil. Okay, aber da reden wir halt immer noch über die Serie. Ne?
Was mich sehr gestört hat, ist, dass ab und zu, beziehungsweise es wird zum Ende der Folgen immer ein bisschen krasser, ist, dass die mit der Unschärfe so viel arbeiten. Mm. Ich finde das wahnsinnig nervig, diesen Trend, dass viele Leute immer so mit Schärfe und Unschärfe arbeiten. Weil gerade am Ende gibt es diese Szene, wo sie in diesem Meetingraum sitzen und dann sind so von jedem, der da sitzt, so die Namensschilder so, von welcher Firma die jetzt kommen. Und die waren teilweise so unscharf, dass ich irgendwie davor saß und dachte mir so, oh Gott, was, ich will doch lesen, was das ist. Warum macht ihr das denn jetzt unscharf? Ich bin doch ein Fan, der wissen will, ob da jetzt jemand von Robco sitzt oder nicht. Warum macht ihr das jetzt unscharf? Und ich dachte ganz am Anfang wirklich, das wäre ein Problem der Preview-Version. Und als ich dann aber halt in die ganz normale Amazon-Version reingeguckt habe, war das halt auch. Und immer mal wieder zwischendurch so. Unten am Rand wieder unschärf. Ich denke mir, habe ich einen Knick in der Optik oder was?
Ich glaube, das ist
schlimm. Schlimm.
Ich denke, das hat, also das hat mir auch mal jemand erzählt, es hat sehr viel mit den Kameras zu tun, die sie halt inzwischen benutzen.
Okay.
Und gerade diese Randunschärfen sind heutzutage, gerade bei Streaming Angeboten, ein sehr häufiger Begleitfaktor. So. Ich finde es auch nicht gut. Ich finde es auch schade.
Also da mache ich auch ein bisschen Netflix für verantwortlich. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber gefühlt, gefühlt waren die Ersten, die in ihren Serien-Eigenproduktionen immer diese verdammten Unschärfe-Vignetten haben mussten. Und also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber ich habe mal von Leuten gehört, die mit Netflix zusammengearbeitet haben, dass die auch eine ganz spezielle Kameraart benutzen müssen, damit du halt immer diesen Netflix-Look hast oder damit du als Zuschauer gleich erkennst, das ist eine Netflix-Produktion. Ob man sich damit einen Gefallen tut, sofort immer als Netflix-Produktion erkannt zu werden, weiß ich nicht. Aber also vielleicht ist das irgendwie gerade so ein bisschen so ein Stilmittel, so Zeitgeist, alle denken, müssen das machen. In 10 Jahren gucken wir drauf zurück und denken, boah, was für eine hässliche Scheiße das war. So, es fängt ja jetzt schon an, uns zu nerven. Absolut. Aber ja, mir ist es tatsächlich auch aufgefallen. Hätte man mal ein bisschen zurückdrehen können.
Aber vielleicht nochmal eine Sache. Ich muss sagen, anhand des Trailers, der zuerst rauskam, war ich so, wie kann man diese Ritterrüstungen wohl im weiteren, also in der Serie, in der finalen Serie irgendwie, wie kommen die wohl rüber? Wie mögen die wohl rüberkommen? So. Und das war so ein bisschen auch, könnte halt echt scheiße aussehen und irgendwie billig oder halt, wie gesagt, auch zu digital, was ein bisschen schade gewesen wäre. Ich muss aber sagen, ich fand die Rüstung an sich relativ unpeinlich.
So. Ja, die waren cool.
So, Alter, unsere Standards sind so gesunken. Ey. Wir freuen uns drauf und naja, drüber, aber, wenn irgendwas relativ unpeinlich ist.
Aber dann ich meine jetzt mal ehrlich, es hätte doch wirklich schnell hätte dieses Ding äußerst lächerlich sein
können. Ja, das stimmt.
Ja, und ich finde dafür, das hat eine gewisse Haptik gehabt, das hat eine gewisse Schwere gehabt, so, also. Und ich fand irgendwie gut, dass es nicht als wie ein digitales, wie eine digitale Rüstung gewirkt hat. So. Also hätte ich jetzt anhand der Trailer nicht unbedingt gedacht, ich hätte nicht gedacht, dass sie da die Qualität so lang aufrecht erhalten.
Ja, das stimmt schon. Und genau, es gab halt so ein paar Sachen, die ein bisschen wonky sind. Wenn die Power Armor anfängt zu fliegen, sieht das irgendwie so aus, als wäre es ein bisschen Augsburger Puppentheater. Fand ich jetzt aber auch, wie gesagt, jetzt überhaupt nicht schlimm.
Ja, Steffen, du hast am Anfang gesagt, es gab bestimmt so eine Liste von Sachen, die das Produktionsteam aufgeschrieben hat, wir brauchen Doppelpunkt.
Ja, gut.
Und ich bin ganz sicher, dass da Sachen drauf waren, wie zum Beispiel den Pip-Boy, der muss vorkommen. Ja. Und eine Sache, die mich am Anfang, die fand ich richtig cool und irgendwann hat sie sich ein bisschen abgenutzt, der penetrante Gebrauch von diesen alten Songs.
Ja.
So, also ich verstehe, das ist das Stilmittel und das ist auch so ein bisschen das, was Fallout ausmacht. Aber also im Spiel fand ich das, habe ich ja gesagt, ich habe es geliebt, da einfach rumzuziehen und die Musik dabei zu hören, ohne so rechtes Ziel. Und in der Serie gefühlt, also es konnte ja keine Sequenz starten, ob das jetzt irgendwie eine Slow-Mo-Action-Szene war oder irgendwas anderes, ohne dass schon wieder so ein All-Timey-Song eingespielt wurde. Also das ist eine Sache, da bin ich ganz sicher, dass das auch ganz oben stand. Ja, wir brauchen die ganzen alten Songs, die kennen die Leute. War ein Tick zu viel für mich. Aber das ist mein Punkt. Ich bin ganz sicher, dass auch die Powerrüstung und das Design, dass das auf jeden Fall auch, also
ganz unter, oben stand,
unter,
ne?
Genau, unter den ersten 5 Punkten. Also,
ja, 100%.
Also das mussten die hinkriegen. Deswegen, ich finde auch, haben sie einigermaßen geschafft, Arbeitsauftrag erfüllt. Also da würde ich aber als Fan auch sagen, aber das ist auch mein Minimalanspruch.
Ja,
Wenn
sie schon drin haben, dann müssen die auch geil aussehen.
Aber, wo wir schon bei den Songs sind, ich finde auch, die haben es ein bisschen überstrapaziert, weil halt ja auch fast jeder Song, der innerhalb der Serie gespielt wird, immer wieder nochmal in Bedeutung zu dem steht oder beziehungsweise das aufgreift, was gerade zu sehen ist. Also ich finde, das ist mir schon aufgefallen, dass sie halt immer wieder die Songs so gewählt haben, dass gewisse Textpassagen schon zu dem passen, was wir gerade sehen.
Ja, klar.
Ja. Aber da auch nochmal, ich fand eigentlich auch charmant, dass der Vorspann immer nur aus dieser Fallout-Tafel bestand. Also aus dieser Fallout-Texttafel, die dann mal mit Blut bespritzt wird, die dann mal irgendwie verwelkt und so. Das fand ich eine nette Idee, dass das immer so, ja, sag ich mal, variiert aufgegriffen worden ist. Und ich muss sagen, ich habe mir dann auch immer wieder diese Endsequenz nochmal angeguckt, weil die Songs, das waren keine echten Songs, die waren doch dafür das geschrieben,
oder? Das ist der Spiel-Soundtrack.
Das ist,
glaube ich, ziemlich sicher der Soundtrack von Fallout 3 und 4.
Okay, weil da war ich mir nämlich nie sicher, ob das wirklich echte Klassiker oder sonst irgendwas sind. Ich meine, What a Difference a Day Makes und so, das kenne ich.
Das kennt man.
Ja, das ist so eine Mischung aus beidem, glaube ich. Die haben so Songs, die extra fürs Fallout-Universum, glaube ich, geschrieben worden sind. Es gibt aber auch wirklich viele, die tatsächlich aus der Kalten Kriegsära stammen, glaube ich, oder aus den 50ern so.
Okay, aber weil diese Songs, die sie meistens dann im Abspann gespielt haben, wenn die Kamera aus einem bestimmten Setting, was wir gerade verlassen haben, rauszoomt, so gesehen, das fand ich halt immer charmant, dass es halt immer wieder angepasst war auf die jeweilige Folge. Und ich fand es halt erstaunlich, wie krass der Text dann eben zu dem gepassiert hat, womit wir quasi die Folge verlassen haben oder was da gerade in der Folge passiert ist. So. Deswegen hat es mich gewundert, wenn das wirklich Originalsongs gewesen wären, also ausschließlich Originalsongs gewesen wären, weil das wäre wirklich schon erstaunlich passend. Also denn, ich weiß nicht, wer die Geschichte dazu jemals erfunden hat, aber dann hätte er sich wahrscheinlich eine Menge Songs angehört, um danach irgendwie eine Geschichte zu entspinnen.
Ja. Also, das ist ziemlich sicher der. Also ich habe zumindest sehr, sehr viele dieser Lieder auch schon in Fallout gehört. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich Lieder sind, die für Fallout geschrieben worden sind oder aus der Ära tatsächlich zeitgenössisch stammen, aber es sind auf jeden Fall Lieder, die vorher in der Fallout-Welt absolut bekannt waren. Also die kennt man auch wieder.
Ja, und ich glaube auch da bei einer potenziellen zweiten Staffel gibt es ja noch ein paar richtige Banger. Also ich habe auch noch den Soundtrack, gerade aus New Vegas eben und aus Fear and War. Und ein paar von meinen absoluten Lieblingssongs, die kamen noch gar nicht vor. Aber das ist so ein Ding garantiert, da sagt jeder Fallout-Fan so, Alter, okay, das habe ich 1 Million Mal gehört. Also da kommt, glaube ich, noch so ein bisschen was auf uns zu. Also vielleicht war das eine bewusste Entscheidung, sich ein wenig noch aufzuheben für eine zweite Staffel, die dann vielleicht in New Vegas komplett spielt. Weiß ich nicht. Aber also grundlegend fand ich schön, mal auch was anderes zu hören. Aber so 2, 3 Songs pro Folge, weniger hätten es auch getan für mich.
Ja. Vielleicht noch ganz kurz, weil du das Ende gerade noch angesprochen hast. Ich muss sagen, ich fand es nicht so gut, dass jetzt dann New Vegas gezeigt wird. Weil das ist wieder so dieses Fanherz-Kitzeln, so dieses, hey, beim nächsten Mal kriegst du noch mehr Fanservice für dein Lieblingsspiel. Hier, bitteschön. Das brauchte ich jetzt nicht unbedingt. Für mich hätte der auch irgendwo anders hinreisen können, wo es interessant gewesen wäre. Hätte ich es nicht unbedingt New Vegas sein müssen. Das fand ich dann wieder so ein bisschen, okay, jetzt übertreibt es wieder ein bisschen mit dem Fanservice. Und da
aber gut, war ich so ein bisschen, auch da wissen wir jetzt nicht so genau, ne? Vielleicht kommt der ja nur da an.
Vielleicht fährt man da durch.
Genau. Und dann sagen sie, ey, du musst dahin. Alles klar, okay, mach's gut. Ciao. Und dann hast du New Vegas nie wieder gesehen.
Bei New Vegas ist ja auch nicht so richtig spannend. Also,
okay, aber das ist lustig, weil mich nervt so übertriebener Fanservice normalerweise auch. Aber in dem speziellen Fall finde ich das genau die richtige Entscheidung. Weil ich meine, wenn wir einen Typen haben, der wichtig für die Story ist und der hat ein Ziel, warum dann nicht ein ikonisches Ziel aus dem Universum nehmen, da kannst du auch eine Menge coole Geschichten erzählen. Und ich finde, aber also mal ganz plump, die Silhouette von New Vegas, das sieht doch einfach geil aus. So mit diesem Turm.
Der
so gegen den Nachthimmel, also allein optisch ist das ein wahnsinnig starkes Bild. Und ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, so naiv war doch keiner. Es war doch allen klar, früher oder später, dass wir irgendwie nach New Vegas kommen.
Ach, schon das ist Staffel 2.
weiß man ja noch nicht. Vielleicht wird er ja wirklich, und das ist ja auch so ein schöner Nebensatz, den Walton Goggins mal sagt, das passt ja auch zum Spiel, man wird ja irgendwie immer ständig abgelenkt. Happens every goddamn time. Also vielleicht kommt er in Staffel 2 ja noch gar nicht nach New Vegas, sondern wird von irgendwem gefangen genommen und dann sind wir doch nochmal 8 Folgen ganz woanders, weiß ich nicht.
Aber es wäre geil, wenn wir Caesar's Legion sehen würden in den geilen Rüstungen.
Das wäre so.
Das wäre Hammer, da würde ich mich drauf freuen.
Das wäre so weird, wenn wir das so Römer-Cosplayer sehen. Also, ich glaube, du kannst da eine Menge spielen. Ich glaube aber auch, also sollte die zweite Staffel in New Vegas spielen, glaube ich trotzdem, dann ist das wie ein schönes, interessantes Setting. Aber also dadurch, dass ich damals selber das Pad in der Hand hatte, glaube ich, diese Faszination wird auch eine zweite Staffel Fallout, diesmal aber in New Vegas, wird sich, glaube ich, auf mich nicht komplett übertragen lassen. Also da fehlt logischerweise, es ist eine Fernsehserie und wenn du das Element der Interaktivität da rausnimmst, dann hast du halt nur noch, ich mache gerade so Airquotes, nur noch eine Fernsehserie, die vielleicht ein paar coole Geschichten vor einem optisch interessanten Setting erzählt. Und also alles andere darüber hinaus wird mich positiv überraschen, aber ich sehe es einfach nicht.
Aber darüber hinaus wäre sie aber auch nie mehr gewesen. Ne? Also wir haben ja jetzt hier kein interaktives Erlebnis, dass wir uns irgendwelche Storylines auswählen können.
Das kommt noch, Baby.
Und why not?
Ja, ich wäre auf jeden Fall dabei. Ja, aber also das ist vielleicht so ein bisschen, weil ich das jetzt auch schon ein paar Mal gelesen habe, so manche Leute oder vielleicht auch viele sagen, Fallout ist so eine 7/10 Serie. So. Und ich finde, okay, aber dafür muss auch der Markt da sein. Es muss nicht immer alles das nächste globale Phänomen. Ich verstehe, jeder will das nächste Game of Thrones machen. So, jeder will das nächste große Ding. Und das ist Fallout nicht. Das hätte es vielleicht auch nie sein können, weil es konzeptionell einfach sich selber so sehr beschränkt, weil es halt doch immer auf diese IP, die schon besteht, zurückgreifen muss. Du kannst ja nicht komplett dein eigenes Ding machen. Ey, und vor dem Hintergrund, ja, es hätte bestimmt noch besser werden können, aber auch das haben wir am Anfang gesagt, meine Erwartungen und meine Standards sind mittlerweile so niedrig, dass ich das wirklich, also ich meine das ganz ernst, das verbuche ich schon als Erfolg. Also ich finde, da hat Amazon mal wieder einen kleinen Erfolg eingefahren, den man jetzt ausarbeiten sollte, aber ich sehe da definitiv noch Potenzial und eine 7/10 ist für das, was ich erwartet habe, ist geradezu ein sensationeller Homerun.
Es bedeutet ja gut.
Eben, ja, genau. Gutes Verkommen. Vernünftig.
Es bedeutet gut.
Ja.
Und ich meine, ja, in heutigen Zeiten ist natürlich die Frage, gibst du dich mit gut zufrieden oder eben nicht? Und hast du die Zeit für gut? Ja. Oder muss es halt nur Zeit für sehr gut sein oder für großartig oder keine Ahnung was. Aber ich finde schon, mit Arcane, mit Last of Us haben wir jetzt mit Fallout eine weitere Videospieladaption, die die Vorlage zumindest ernst nimmt. Also weiß, was sie halt irgendwie schon machen muss, versucht halt das, was sie nicht schafft, mit anderen Dingen auszugleichen und sich halt Mühe gibt in der Darstellung dessen, was viele Menschen ja schon, sag ich mal, sehr in ihr Herz geschlossen haben oder halt über Jahre hinweg, sag ich mal, Zeit damit verbracht haben. Meine Frage ist, gäbe es noch stärkere IPs als Fallout in der Videospielreihe? Ich meine, Bioshock ist seit Jahren immer ein Thema.
Stimmt, ja.
So.
Ist keine Massen-IP, glaube ich nicht.
Ja, genau.
Dafür ist der letzte Bioshock-Teil schon zu lange her. Und also ich glaube, das Zeitfenster hat sich geschlossen.
Ja, und das meine ich halt, ne? Also welche IPs, ich meine, sowas wie, keine Ahnung, FIFA und Gran Turismo oder Forza von mir aus oder alles. Keine Ahnung, das sind ja Sachen, die musst du jetzt nicht irgendwie, daraus musst du jetzt nicht unbedingt einen Film quetschen, aber mir geht es ja schon um...
Es gibt auch einen Gran Turismo-Film.
Ja, aber...
Also ich frage, warum es den gibt.
Genau, das ist es halt. Also, hast du ihn gesehen?
Ich habe ihn nicht gesehen, weil ganz im Ernst, mich interessiert das Thema so dermaßen gar nicht. Siehste? Und auch die Gran Turismo-Spiele gehen mir völlig am Arsch vorbei. Sorry, ist nicht mein Ding.
Aber ich würde sagen, das ist halt eine starke IP. Also kann ich nachvollziehen, warum man halt versucht, da einen Film rauszuquetschen, auch wenn es meiner Ansicht nach nicht die beste Idee ist. So, aber mit Fallout hast du ja eine Geschichte. Also du hast ja zumindest ein Grundgerüst, auf dem du aufbauen kannst, um Geschichten zu erzählen und so weiter. Ja, sowas, du könntest ja auch, keine Ahnung, problemlos bei Star Trek, Star Wars oder Herr der Ringe, könntest du ja noch weitere Geschichten machen aufgrund des gleichen Regelwerks. So. Mhm. Und ja, wäre, also ich find Fallout, ich fand es schon interessant oder spannend, dass Amazon gesagt hat, das ist unsere nächste IP, so, die wir halt jetzt versuchen umzusetzen. Ich meine, Herr der Ringe erscheint mir logisch, was sie draus gemacht haben, steht auf einem anderen Blatt. Das
ist eine andere Sache, ja.
Aber Fallout war für mich jetzt nicht unbedingt risikofrei.
Nee, das nicht, aber ich fand es trotzdem schlau gewählt, weil Fallout hat einfach einen einzigartigen Style. Es gibt, glaube ich, keine andere Spielwelt oder Filmuniversum, was diesen Style tatsächlich hat. Da kann man sich tatsächlich an viel bedienen und es ist nicht so krass festgelegt wie jetzt beispielsweise ein Witcher, wo man einfach sich ganz klar an die Buchvorlage halten muss und die Buchvorlagen halt sehr, sehr krass sind oder halt auch, ne, A Song of Ice and Fire, wo die Leute halt wirklich auch jeden Satz auseinandernehmen, wenn du den nicht richtig umsetzt in Film oder in Serie. Dementsprechend fand ich die Wahl von Fallout da sehr, sehr klug. Auch wenn du natürlich, wie gesagt hast, Fallout ist jetzt auch kein Massenmedium. Das kennen Videospieler, kennen Fallout, würde ich jetzt einfach mal annehmen. Aber in der Breite da draußen kennt, glaube ich, niemand Fallout so richtig.
Ja. Aber also ich glaube auch, wenn ich irgendwie Entscheider wäre, da würde ich vielleicht nicht unbedingt danach gucken. Oder anders gesagt, man könnte natürlich, weiß nicht, eine God of War Serie und dann erzählst du einfach nach, was in God of War passiert. Das könntest du machen, ist jetzt auch nicht wahnsinnig originell, kann man sich darüber streiten, wie hoch oder nicht hoch da die Fallhöhe ist. Aber da kann man schon die Grundsatzfrage aufstellen, okay, warum? Also warum habe ich quasi denselben Scheiß, nur dass ich das jetzt noch nicht mal selber spielen kann? Ich bin da gar nicht Kratos, ich gucke Kratos jetzt wirklich nur noch zu. Ja. Und dagegen sich ein Universum zu nehmen wie Fallout, was, wie du schon gesagt hast, Steffen, also eine einzigartige Ästhetik hat, was einen anderen Geschmack hat, den viele Apokalypse-Endzeit-Serienfilme nicht haben. Und dadurch, dass du halt ein Open-World-Spiel hast, könntest du theoretisch ja wirklich 1 Million Geschichten erzählen. So, und ich glaube, ich will mich nicht so sehr aus dem Fenster lehnen, aber ich wage zu behaupten, dass die Fallout-Spiele jetzt nicht unbedingt für ihre geschliffenen Stories bekannt sind. So, deswegen finde ich das auch einen durchaus nachvollziehbaren Gedanke, dir das Setting zu nehmen als Spielplatz und da dann aber dein eigenes Ding zu machen, statt chronologisch die Geschichte von Fallout 4 nachzuerzählen. Deswegen glaube ich, ist das vielleicht ein interessanterer Ansatz, der letztendlich auch den Leuten viel mehr Kreativität ermöglicht, als wie sklavisch, chronologisch. Also gut, dann erzählt die zweite Staffel von Last of Us, erzählt halt irgendwie das zweite Spiel von Last of Us nach. Ich sehe es, aber ganz ehrlich, also ich bin da nicht heiß drauf, weil ich weiß, was da passiert. Ich habe den Shit gespielt.
Ja, wobei die erste Staffel ja auch nicht unbedingt nur das Spiel
nach. Nein, nicht nur das Spiel. Aber so grundlegend irgendwie hat man da, glaube ich, schon sich sehr an etwas dran gehängt. Was ich auch, wie gesagt, also ich finde es ja auch cool, wenn Verfilmung oder Serienumsetzung sich endlich mal wieder ein bisschen in Demut und Respekt befleißigen und versuchen, die Vorlagen originalgetreu einzufangen, statt immer alles irgendwie ihr eigenes Ding da draus zu machen. Aber also wäre ich kreativ, keine Ahnung, ich könnte mir jetzt eine IP, eine Franchise aussuchen. Ja, weiß nicht. Klar wäre es vielleicht irgendwie auch reizvoll, eine Silent Hill-Serie zu sehen, aber da bist du halt kreativ auch gleich beschränkt. Da sind die Möglichkeiten, was du machen kannst, auch endlich. Und ich glaube, deswegen war Fallout keine dumme Wahl. Du kannst da ganz viel machen. Das, also deswegen weiß ich auch nicht, ob da die Massentauglichkeit so ein großes Argument dafür war, als vielmehr, damit können wir wenigstens ein bisschen rumspielen.
Ja, sehe ich auch so. Also sehe ich ähnlich, dass da deutlich mehr Möglichkeiten sind, auch im Vergleich zu Last of Us. Ne? Bei Last of Us hast du ja ein deutlich erzählerischeres Spiel. Also das ist ja deutlich mehr von der Geschichte getrieben, als von eben der Möglichkeit, weit in der Gegend einfach herumzustreuen und sich seine eigene Geschichte zu suchen oder zu sammeln. So, ne? Ja, Frage wäre, was da als nächstes kommt.
Ich freue mich immer auf die Warhammer-Serie von Henry Cavill, auch wenn wir die wahrscheinlich erst 2030 sehen werden. Mal
gucken. Mass Effect?
Als jemand, der Mass Effect nicht gespielt hat, wäre mir das emotional herzlich egal, aber auch da sehe ich eine Menge Potenzial. Eben, es ist eine etablierte IP, es hat noch... Also ein paar Fans, glaube ich, auch nach, wie hieß der vierte Teil, Andromeda?
Ja.
Mhm. Ja, auch, also, aber ein paar Fans hat es ja bestimmt immer noch. Wir ignorieren einfach das letzte Spiel.
Ja, ich meine.
Ey, und ich meine, du hast halt
die ersten drei sind sehr beliebt, ne?
Genau, ja, genau. Ja, und du hast halt den typischen Science-Fiction-Scheiß. So. Du hast deine Heldenreise, Heldenfigur, du hast 1 Million abgefahrene Aliens, du hast Fraktionen, Liebeleien untereinander. Also im Prinzip, das schreibt sich doch fast von selbst.
Eigentlich, stimmt.
Weiß man schon, wie, es läuft ja eigentlich seit ein paar, während wir hier sitzen, ist es vor ein paar Tagen erst angelaufen. Also wir haben noch keine Einsichten in View-Zahlen. Weiß man schon, wie das ankam oder haben wir gerade alle nur ein Bauchgefühl?
Ja, also Bethesda hat auf jeden Fall schon gesagt, dass sehr, sehr viele Leute jetzt plötzlich Fallout wieder spielen. Was auch daran lag, dass Fallout 76, glaube ich, für Prime-Kunden irgendwie kostenlos dann irgendwie spielbar war. Aber auch Fallout 4 und Fallout 3 werden jetzt wohl wieder bei Steam mehr gespielt aktuell.
Aber kann ich nachvollziehen. Ja. Also ich finde, durch die Serie habe ich wieder Lust bekommen.
Ich auch,
ja. Also beziehungsweise habe ich Lust bekommen, mich nochmal auf das Spiel einzulassen oder beziehungsweise jetzt auch mal wieder in das Spiel reinzugucken. So. Die Zeit ist natürlich die größte Hürde, die da wieder mitspielt.
Aber dann Spiel New Vegas.
Ja, Spiel New Vegas.
Spiel New Vegas.
Okay.
Ohne Scheiß, das ist wirklich geil.
Auch wenn der jetzt nicht bei mir am stärksten ausgeprägt war, aber die Lust, das da mal in das Spiel reinzugucken, hat die Serie für mich auf jeden Fall vermittelt. Ja. Und ich glaube, man kann schon eigentlich echt recht zufrieden mit dem Endergebnis sein. Dafür, dass wir halt eine Menge Scheiß gehabt haben.
Ja,
über all die Jahre. Und auch gerade im Thema Videospielverfilmung oder Adaption, da haben wir ja schon einiges an Pferden kotzen sehen.
So, und meine Hoffnung ist, dass die Serie dann vielleicht unterm Strich doch so erfolgreich war, dass sie ein Signal setzt an andere Kreative und Serienmacher, dass sie sich endlich wieder darauf zurückbesinnen, Fans mal wieder ernst zu nehmen, sich eine IP zu nehmen und nicht komplett ihr eigenes Ding draus zu machen, weil sie alles besser wissen und das ist alles veraltet. Nein, wir ziehen alles auf links, wir stellen alles auf den Kopf. Nee, du hast eine IP und damit hast du auch die Fans direkt an Bord und die solltest du auch ernst nehmen, du solltest ihnen geben, worauf sie Bock haben, dann optimalerweise darauf aufbauen, gute Geschichten erzählen, interessante Figuren etablieren, aber grundlegend erstmal das Universum, an dem du dich bedienst, ernst nehmen. Was die Resident Evil Serie in den letzten Jahren nicht gemacht hat. Bei Rings of Power kann man sich auch drüber streiten.
Wie Halo.
Boah, Alter, Halo, ne?
So. Also Halo, ne? Ich meine, so aufwendig dann die Rüstungen und Waffen und allen Kram waren, aber sie haben ja wohl nicht geschafft, die Essenz irgendwie des Spiels.
Bis auf, ich glaube, das war die vorletzte Folge oder so, wo es einmal zu so einer richtig krassen Fight-Szene kommt. Da habe ich so für ein paar Minuten, da fand ich das richtig geil, weil es sich auf einmal wieder angefühlt hat wie Halo. Und dann habe ich aber darüber nachgedacht, warum fühle ich das denn jetzt und seit 6 Stunden vorher aber überhaupt gar nicht, weil es mit Halo nicht so irre viel zu tun hatte. Also es gibt, glaube ich, eine Menge Gegenbeispiele, deswegen sind wir alle sehr, sehr skeptisch, wenn mal wieder was verfilmt wird, woran wir alle sehr hängen. Ja, und deswegen hoffe ich, auch wenn ich jetzt nicht so krass begeistert von Fallout war, aber dass das mal wieder ein Fanat setzt und wir uns allmählich wieder darauf besinnen, dass wir Fans nun mal Fans von etwas sind, weil es eine gewisse Ästhetik hat, einen gewissen Geschmack hat, gewisse Geschichten erzählt und vielleicht wollen wir uns jetzt langsam wieder dahin bewegen. Ja. Das fände ich schön.
Aber Fallout zeigt, es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Genau, ja. Also ja. Wir haben noch ganz viele Schritte zu gehen, aber zumindest ist schon mal jemand ganz vorsichtig losgelaufen. Das finde ich schön.
Genau. Seht ihr es ähnlich? Seht ihr es komplett anders? Habt ihr eine völlig konträre Meinung? Seid ihr auch begeistert? Hat euch das Spiel abgeholt oder beziehungsweise die Serie ins Spiel gebracht oder eben wieder ans Spiel gebracht? Oder sagt ihr euch, das kann man auch ohne das Spiel völlig gut genießen? Lasst es uns gerne wissen, egal wo es uns möglich ist, auf allen möglichen Social-Media-Plattformen oder Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Wir stehen gerne jederzeit mit Rede und Antwort zur Stelle. Und auch Wolf könnt ihr gerne bei seinem Podcast Horror hören mit OHR am Ende. Steffen ist natürlich bei Looten und Leveln jetzt dick im Business drin, also hört auch da gerne nochmal rein. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich oder hören uns hoffentlich das nächste Mal wieder, entweder auf dem Kino Plus Kanal oder hier bei Ballabinch auf dem, ja wie gesagt, Podcast, auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Bis dahin, vielen Dank, macht's gut, vielen Dank Wolf, vielen Dank für Steffen, tschüss.
War schön, hau rein.
Badabinch, der Serienpodcast.